Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Lesezeiten. Two Girls, One Book mit der lieben Fabienne und mit mir, Anne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist was ganz Besonderes für uns. Es ist die erste Folge. Wir sind beide etwas aufgeregt.
Etwas, ja.
ich freue mich erstmal, dass ihr da seid. So viel zu, wir würden uns einmal erstmal ganz kurz vorstellen. Ich würde sagen, Fabi, beginn einfach mal ganz flott.
Oh Gott, ja, wer bin ich? Mein Name ist Fabienne. Viele oder einige, die wahrscheinlich zuallererst diesen Podcast hören und auf ihn stoßen, werden uns wahrscheinlich durch Twitch kennen. Dort mache sowohl ich als auch Anne super wundervollen Content, um es mal kurz selber zu loben. Darüber kennt man mich, glaube ich, im Internet am meisten.
Man findet dich dort mit Eine via Alaska.
Korrekt, ja, das sollte ich vielleicht professionellerweise auch mal sagen, ne? dort findet man mich unter dem Nickname, oder mein Kanal heißt Eine via Alaska, korrekt. Und dort spiele ich eigentlich durch die Bank weg, durch kunterbunte Spiele, die ich gerade schön und gut finde. Vorrangig ganz viel Indie-Games und hast du nicht gesehen, aber wir unterhalten uns auch ganz viel über diverse Themen. In letzter Zeit auch viel über Bücher, weshalb ich unter anderem auch auf, nicht nur aufgrund dessen, aber mit Anne auf diese Idee kam. Aber bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, du stellst dich auch noch mal ganz kurz vor.
Ja, genau. Also mein Name ist Anne oder auch Ifraides im Internet. Ifraides, je nachdem, wie man es aussprechen will, mag. Und ich bin auch im Gaming unterwegs, aber auch im Zeichnen, das heißt kreatives Austoben. Und ich habe die liebe Fabi über Twitch kennengelernt. Ja, durch einen Zufall, man hat sich mal gesehen, dann haben wir irgendwann zusammen gespielt, haben uns ein bisschen näher kennengelernt und wir haben auch festgestellt, wir haben beide so ein kleines Hobby in der Vergangenheit gehabt, nämlich das Lesen. Aber wir hatten da so ein kleines Problem. Wir konnten uns beide einfach nicht mehr aufs Lesen wirklich konzentrieren. Ich weiß nicht, ob es an der schnelllebigen Welt liegt, am Job oder einfach immer an der Erreichbarkeit. Bei mir war es, glaube ich, so ein bisschen die Erreichbarkeit, dass ich immer geguckt habe, so, oh mein Gott, mein Handy muss nebenbei an sein, dass ich mich nicht mal 5 Minuten irgendwie wirklich zum Lesen konzentrieren konnte. Da hatten wir uns angefangen, sehr viel darüber auszutauschen. Und ja, wir haben beide das Lesen wieder gelernt, kann man so sagen,
ja,
oder?
Also ich finde auch, dass das also sehr viel mit der aktuellen Welt so zu tun hat und der auch dem Medienkonsum per se, glaube ich, auch zu tun hat, ne? Also dieses, um mal so ein paar Dinge zu nennen, diese Reels und diese Instagram-Stories und diese TikToks sind ja eigentlich sehr, sehr darauf gepolt, dass man schnell viele Informationen in das Hirn reingeprügelt bekommt, was ja ganz konträr zu dem steht, was Lesen eigentlich ist, ne? Man nimmt sich Zeit, man nimmt sich Ruhe, man setzt sich hin, am besten noch mit einem wundervollen Heißgetränk eurer Wahl und nimmt sich die Zeit und die Ruhe. Und das ist tatsächlich ja auch Luxus, muss man auch mal sagen, ne, in der heutigen Zeit, ne? Also Zeit zu haben, um sich für solche Dinge zu öffnen und auch die Ruhe zu haben. Und wie Anne schon gesagt hat, wir haben uns ganz viel darüber ausgetauscht, dass es uns sehr ähnlich geht. Also dass wir das Gefühl haben, dass wir eben nicht mehr diese Ruhe haben und unser Hirn darauf gepolt ist, immer zu gucken, oh, mein Handy hat gerade vibriert oder geklingelt oder Discord hat gerade Pling gemacht oder wie auch immer. Und dieses auch mal sich ganz bewusst davon abkapseln und sagen, hey, das ist jetzt meine Zeit ohne Internet, wofür, was ganz konträr auch zu dem steht, was wir auf Twitch machen, müssen wir auch mal sagen, ne?
Ja. Also,
aber ja, ich finde es gut, dass wir uns das beide so als Thema genommen haben und wieder gelernt haben, was wir verlernt haben.
Ja.
Oder versuchen, wieder zu lernen, was wir verlernt haben. Diese Ruhezeit für, ja, Bücher zu sich zu nehmen.
Daher kommt ja auch unser Name Lesezeiten, weil es halt wirklich eine wertvolle Zeit ist, die man sich nimmt. Und mit dem Zusatz natürlich Two Girls, One Book,
weil wir beide internetgeschädigt sind. So, sagen wir es einfach so.
Man kann nicht drumherum kommen. Das ist halt so. Nun, ich habe übrigens zum Thema immer erreichbar und sich so die Zeit nehmen. Gestern habe ich gestreamt für 3 Stunden Art und Hocker aufbauen. Und ich habe nebenbei den WhatsApp-Sound angehabt, weil ich erreichbar sein musste. Wir haben gezählt. Also wir haben irgendwie nach 2 Stunden angefangen zu zählen. Das hat 16 Mal geplinkt.
Ja.
Das ist so, du kannst dich doch dabei gar nicht auf irgendwas konzentrieren.
Nee, es ist...
Also, wenn ich jetzt lese mittlerweile, Handy kommt weg, ich habe keine Smartwatch oder sonstiges so, sondern Handy kommt weg und stell mir so einen kleinen Timer auf so 20, 25 Minuten und nehme mir dann die Zeit auch wirklich dafür.
Ja, also bei mir sieht es ähnlich aus, ne? Ich setze mich auf mein Sofa oder in meinen Lesesessel, mache mir, weil ich bei kompletter Ruhe kann ich nicht lesen, da werde ich irgendwie innerlich unruhig, weiß auch nicht, was das genau ist, ob es jetzt an der momentanen Situation bei mir liegt oder an anderen Sachen, aber ich mache mir so ein bisschen so Lo-Fi-Musik an, diese Kaffeehausmusik, die so, da singt keiner, es ist einfach nur so eine Melodie, die im Hintergrund so ganz seicht spielt, ne? Und dann trinke ich nebenbei was, also einen Heißgetränk, einen Kaffee, einen Tee und sowas alles. meanwhile, Anne nimmt ihre Tasse. Habe am Anfang tatsächlich auch mit der Pomodoro-Methode gelesen. Falls die wer nicht kennt, also das ist quasi so eine Art Timer, ähnlich wie wahrscheinlich das, was du dann genutzt hast, Anne, so für 10, 20, 30 Minuten, wo man das Handy quasi weglegt und sich 10, 20 oder 30 Minuten wirklich effektiv nur auf diese eine Thematik konzentriert, alles andere versucht auszublenden und auszuschalten. Und dann klingelt es und dann hat man so eine Art Pause von 5 bis 10 Minuten. Ich glaube, viele nutzen das eigentlich fürs Lernen und fürs Studium.
Genau.
Ich habe es versucht, aufs Lesen umzumünzen. Und es klappt tatsächlich sehr gut, weil man einfach weiß, hey, es sind noch keine 20, 30 Minuten vorbei. Ich kann wirklich noch hier in Ruhe weiterlesen. Und die Welt geht nicht unter, wenn ich jetzt hier noch 10 Minuten weiterlese. Und ich kriege ja ein Signal, wenn diese Minuten vorbei sind. So. Also es ist eine innere Unruhe, die aber gepolt wird von diesem Sicherheitsgefühl, dass es ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Ich habe noch nicht so viel verpasst. Und es ist okay, Leute auch mal 10 oder 20 Minuten warten zu lassen auf eine Antwort. So dringend kann es nicht immer sein, wie wir immer glauben, wie dringend es wäre, auf so eine Nachricht zu antworten.
Das stimmt, das stimmt. Ich bin zum Beispiel mittlerweile, ich habe rausgefunden, ich bin Morgensleser. Also am besten ist halt wirklich, ich setze mich morgens hin und lese morgens, weil dann bin ich noch gar nicht so mit den Gedanken voll. Ich muss das...
Kuckuck.
Wir haben eine Kuckucksuhr aus dem Urlaub mitgebracht.
Ich liebe alles daran.
Ich bin ein Morgensleser, weil ich dann noch nicht den Kopf so voll habe mit, ich muss das machen. Das funktioniert bei mir mittlerweile am besten. Wobei ich jetzt auch eine Woche Urlaub hinter mir habe und Gott, habe ich viel gelesen.
Oh ja, einfach gut. Ich habe gemerkt, dass du viel gelesen hast. Dazu muss man sagen, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt demnächst darauf kommen, aber wir haben ja eine Rido-Profile und haben da quasi auch so ein Buddy-Read zu dem Buch gemacht, was wir jetzt heute auch ein bisschen mehr besprechen wollen. Und es ist ganz lustig, Anne hatte die Kapitel aufgeteilt und wie du schon meintest, du hattest jetzt ganz viel Urlaub, ne, oder ganz viel eine Woche. Und ich fühlte mich ein bisschen überfordert, weil Anne gefühlt pro Tag in diese Gruppe sehr viel reingeschrieben hat und ich war so wie... Oh, ich habe 20 Seiten geschafft, aber noch nicht ein Kapitel. Gut, naja, alles in allem habe ich es dann ja auch geschafft, aber es war sehr wild. Anne war sehr, sehr voranschreitend, muss ich gestehen, im guten Sinne, das ist, ne?
Ich habe die Zeit einfach... Ja, ich habe die Zeit einfach mal genutzt. Aber ich würde sagen, wir gehen mal einfach direkt weiter, weil wir haben unsere Communities gefragt, welches Buch sollten wir denn bitte als erstes lesen? Und unsere Communities haben sich entschieden für Wicker Creed von Mara Wolf. Und wir wussten nicht, als wir unsere Communities dazu entscheiden lassen haben, dass dieses Buch über 500 Seiten hat.
Nein.
Was halt erstmal, wenn du gerade wieder ins Lesen reinfindest, schon eine gute Wucht ist, möchte ich mal sagen.
Ja, doch. Also 500 Seiten ist schon... Schon ordentlich.
Schon ordentlich. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich nutze ja TikTok, ja, ich bin ein TikTok-Fan. Und du hast dann Leute, die einfach pro Monat so 4 bis 10 Bücher lesen. Wie macht
man das? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja. Ich glaube, die lesen aber auch in jeder freien Minute so. Und ich habe mal so Revue passiert, wie mein Alltag so aussieht. Also ich arbeite ja, ich bin ja nicht Vollzeit streamende Person so. Mhm. Und ich arbeite und ich streame noch dann quasi nachmittags, abends, wenn die Zeit da ist. Und man hat ja sonst auch noch so seinen Tüdelkram zu tun, ne? Haushalt, dies, das, jenes, Termine, die man so hat im Alltag oder eben auch nicht hat im Alltag. Ich merke ganz oft, dass ich, ja, das ist aber so bedingt, also meine Art und Weise, ne, aber dass ich ganz oft echt auch geschafft bin von meinem Alltag, ja, und dann gar nicht mich auch aufs Lesen konzentrieren kann. Und dann weiß ich genau, ich brauch's gar nicht anfangen, weil dann lese ich Seiten mehrmals und habe das Gefühl, ich habe trotzdem nicht verstanden, worum es jetzt eigentlich geht. Und dann es ist auch so ein Tag, wo ich dann nicht lese. Und ich glaube, da draußen gibt es, besonders unter den TikTokern scheinbar, mhm, oder YouTubern, viele Leute, die das ganz anders verarbeiten, so ihren Alltag, und dadurch halt einfach viel, viel besser und schneller lesen können. Was ich wahnsinnig faszinierend finde. Aber was ich zu dem Thema noch sagen wollte, ich weiß, dass ich früher, als ich wirklich sehr, sehr viel gelesen habe, da war ich sehr viel auf YouTube unterwegs, da kam dieses BookTube erst so, also gerade so ein bisschen groß raus, und da wurden auch auf BookTube oder auf YouTube quasi viele Bücher vorgestellt oder auch, ach, hier ist mein Haul von 527 Büchern, die ich in den letzten Wochen gekauft habe. Darüber können wir ein anderes Mal gerne mal ganz deutlich reden.
Du meinst den Sub, den Stapel ungelesener Bücher?
Ja, aber auch dieser Kaufrausch, der teilweise auch anfängt bei einigen, mhm, den ich als nicht immer so sehr gesund ansehe. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere und sehr eigenständige Thematik, würde ich sagen, die man nochmal an anderer Stelle besprechen sollte. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mir selber sehr viel Druck gemacht habe, dass ich jetzt 4, 5 Bücher pro Monat lesen muss, mhm, oder noch mehr. Und da genau das passiert ist, was eben dann nicht passieren sollte, dass das Hobby, was ich habe und dass den Genuss, den ich habe, wenn ich Bücher lese, zu einem Stress ausgeartet ist. Und dass mir das auch selber vermiest hat. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man in seinem Tempo liest. Und wenn man ein Buch im Monat oder auch von mir aus im Jahr geschafft hat, dann ist das auch eine coole Sache, ne? Also ich finde, da hat jeder so sein eigenes Tempo. Der eine liest schneller, der andere liest langsamer. Der eine kann andauernd lesen und ist überall mit der Nase im Buch. Der andere hat halt nur abends Zeit zu lesen und schläft dann nach 2 Seiten ein. So geht's mir ganz oft zum Beispiel. Und ich finde, was bei mir halt ganz oft der Fall war, dieses Vergleichen ist so schädlich für so ein Hobby, mhm, dass man sich davor so ein bisschen bewahren muss.
Das allgemein, also Vergleichen kenne ich auch vor allem aus dem Künstlerbereich, das ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Ich bin da zum Glück mittlerweile wirklich entspannt dabei. Und ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Tage nicht gelesen, weil wir sind im Social-Media-Bereich tätig. Wir beide, auch wenn du noch nebenbei arbeitest und nebenbei streamst. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten sagt.
Ich habe keine Ahnung.
Du hast noch deinen Hauptjob und streamst nebenbei. Aber es ist halt in den letzten Tagen was ein bisschen passiert, was uns beide aufgewühlt hat. Wir haben uns da so sehr ausgetauscht, was mir dann gerade nicht den Kopf gibt zu lesen. Was aber vollkommen in Ordnung ist. Ich muss mich nicht dorthin drängen und sagen, ich lese jetzt. Ich weiß jetzt nur gerade, ich finde damit gerade meinen Frieden und kann mich demnächst auch wieder hinsetzen und einfach mal wieder ein bisschen gemütlich lesen. Und ich bin aktuell, kann ich mal ganz kurz erzählen, ich bin dabei, gerade 2 Bücher parallel zu lesen.
Oh, ne? Wow, was ja sehr ungewöhnlich für dich ist, wie ich weiß.
Definitiv, ne? Definitiv. Aber unter anderem lese ich gerade The Inheritance Games. Ist das richtig ausgesprochen?
Inheritance
Games, genau. Was super leicht zu lesen ist, weil dort ein Kapitel einfach nicht mehr als 5 oder 10 Seiten hat. Das geht wirklich unglaublich flott voran, muss ich sagen, was ich gerade sehr, sehr, sehr genieße. Und ich lese aktuell Kingdom of the Wicked. Da bin ich auch dran. Wobei ich da gerade so ein bisschen der Flaute bin mit dem Buch.
Ja, das, also ich kann kurz mal dazu sagen, ich habe das Buch ja auch schon gelesen, weil wir uns ja erst überlegt haben, das zusammen zu lesen und durch Umwege jetzt doch zu einem anderen Buch gekommen sind. Nicht bedingt dadurch, dass irgendwer in der Flaute war oder sowas, sondern weil wir uns nochmal genau anders überlegt haben und die Community entscheiden lassen wollten. Und ich hatte tatsächlich bei dem Buch auch so eine kleine Flaute und dachte so, irgendwie holt es mich nicht ganz ab. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Mal gucken, was noch draus wird. Also ich habe das Buch schon durchgelesen mittlerweile und bin auch gespannt, was in den nächsten Bänden passieren wird. Aber mir ging es tatsächlich ähnlich. So gegen Mitte des Buches war das. Ja. Und was ich gerade aktuell lese, ist der zweite Teil einer Reihe, und zwar Good Girl, Bad Blood. Einige kennen das vielleicht von der Reihe A Good Girl's Guide to Murder. Das fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Das ist sehr, sehr schnell geschrieben. Es ist nicht sehr, also es beschreibt nicht so extrem. Es ist quasi so eine Art Bericht mit Interviews und allem drum und dran, bedingt durch die Geschichte, um die es in dem Buch geht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt im zweiten Teil passiert. Denn es ist ein, ja doch, kann man schon sagen, ein Kriminalroman, ein Jugendkriminalroman. Und hier kommt es zu einem neuen Fall quasi. Und ja, bin wirklich, wie gesagt, sehr gespannt, worum es da geht, weil der erste hat mich schon sehr, sehr abgeholt und das durch dieses, man kann schnell lesen, schnell genießen, war das für mich jetzt der nächste Griff zum Buch, den zweiten Teil zu lesen. Und der dritte Teil steht auch schon in meinem Regal, also das muss ich auch noch sagen.
Okay.
Ja, mal gucken.
Ja, na gut. Aber ja, wir wollten heute über ein Buch mit euch sprechen, halt über Vicar Creed, und wir machen das Ganze so. Wir stellen das Buch ganz kurz vor für euch und für jeden, der dann mittendrin sagt, so, oh, das will ich auch lesen, passt auf, wir werden spoilern. Wir reden über das komplette Buch. Wir werden uns halt von vorne nach hinten durcharbeiten. Wir werden allgemein drüber sprechen. Wir werden ein bisschen was kurz zur Autorin mit sagen oder halt AutorInnen halt dementsprechend.
Ja.
Und werden uns dazu halt austauschen. Das heißt, wenn ihr mittendrin feststellt, so, oh, ich mag dieses Buch, dann schaltet kurz ab und wir haben auf jeden Fall bei Spotify dann kleine Marker gesetzt. Dann könnt ihr nochmal nach hinten springen, weil das war es dann auch nicht mit dem Podcast, sondern es kommt noch ein bisschen was. So viel kann ich schon mal anteasern.
Ja.
Okay. Ich würde einmal ganz kurz das Buch vorstellen. Und zwar habe ich einfach, ach komm, ich arbeite mit Social Media. Ich habe eine KI gefragt, kannst du mir das Buch mal ganz kurz vorstellen, ja?
Ja, gut.
Ich dachte mir, ich nutze einfach mal die Techniken, die es gibt. Ich habe mich dafür natürlich auch artig bedankt.
Ja, wie lange?
Weil man weiß ja nie, was passiert, ne? Also
ja,
mit den KIs. Wie lange wird es wohl dauern, bis eine KI ein Buch rausbringt?
Ich glaube gar nicht mehr so lange, ne?
Ja.
Weil es gibt ja schon einige Sachen so an Comics und so, komplett über KI-Cover von Dingen, wo dann 6 Finger drauf sind. Aber reden wir nicht drüber.
Reden wir nicht drüber.
Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr so lange dauert. Also sowas, dass sowas umgesetzt wird.
Ja, okay. Na gut. Also die KI meinte, das Buch Vicar Creed von Mara Wolf handelt von Valeria Patel, einer jungen Vicar, die seit der Ermordung ihrer Familie vor über 12 Jahren fernab ihrer Heimat Adriel bei einem Menschen lebt. Sie wünscht sich sehnlich zurückzukehren und herauszufinden, was in der Nacht vorgefallen ist. Durch eine zufällige Begegnung geht ihr Wunsch in Erfüllung und sie wird zurück in ihre Heimat gebracht.
Mhm.
Das bringt schon ganz gut auf den Punkt, muss man sagen.
Ja, wir hatten, also es war ein bisschen anders geschrieben, wir hatten noch ein, zwei Sachen umgeschrieben, weil wir die ein bisschen noch konkreter formuliert haben wollten, aber ja, doch, die KI hat das ganz gut hingekriegt. aber ja, das Buch ist von Mara Wolf, ne? Oder Wolf? Nee, Wolf, oder? Also es ist eine deutsche Autorin, es könnte auch Wolf sein, aber es ist mit Doppel-O. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wohnt sie in Sachsen-Anhalt oder beziehungsweise andersrum. Sie wurde in Sachsen-Anhalt geboren. Ich weiß nicht, ob sie da noch wohnt. Lebt dort mit ihrem Mann und ihren Kindern. Hat Geschichte und Politik studiert, was ich sehr interessant finde. Und hat ihren allerersten Roman 2011 quasi veröffentlicht.
Ja,
mir fiel das Wort gerade nicht ein. Und das ist ja schon lange her. Also ich meine, 12 Jahre, schon eine starke Zeit. Ne? Seitdem hat sie wirklich sehr, sehr, sehr viele Bücher schon veröffentlicht. Nicht nur unter dem Namen Mara Wolf, sondern auch unter ihrem Pseudonym Emma C. Moore. Da sind es eher so kleine Kurzromane, die so ein bisschen niedlich und verspielt sind, während sie unter Mara Wolf dann schon Fantasy-Romane wie Wicker Creed und ähnliches veröffentlicht hat. Das fand ich ganz spannend. Ihre Bücher sind auch schon in diversen Sprachen übersetzt worden und auch als E-Book und Hörbuch erhältlich. Also da ist schon ganz, ganz viel passiert bei der.
Ja. Unter anderem wurde es ja auch ins Koreanische übersetzt. Das finde ich auch spannend, dass es so weit geht.
Also, wild, oder?
Ja. Wenn ich mir vorstellen würde, ich schreibe was und das ist dann so, das kommt so, mein Gott, wahrscheinlich so wie ein kleiner Ritterschlag.
Oder? Also so generell etwas zu schreiben und dann diesen Schritt zu gehen, hey, ich persönlich finde das so toll, ich möchte gern, dass das mehr Leute als nur ich und vielleicht meine beste Freundin lesen. Und es dann auch wirklich auch dazu kommt, finde ich schon Wahnsinn. Es muss auch unglaublich aufregend sein, so sein eigenes Buch zu schreiben und zu publizieren oder veröffentlichen. So.
Ja, definitiv. Dazu muss man sagen, das Buch ist im Nova Verlag erschienen. Das ist wohl ein Self-Publishing-Verlag. Mhm. Das heißt auch noch unter eigener Flagge, was ich auch extrem bewundernswert finde, das Ganze so in die Hand zu nehmen. Und wir hatten lange drauf gewartet. Es ist da. Es hat einen wunderschönen Farbschnitt, muss man dazu sagen, das Buch.
Ja.
Und es hat innen drinne auch noch, wenn sich der eine oder andere kaufen will, wir nehmen es nicht vorweg, innen drinne ist noch eine kleine Überraschung.
Ja.
Also mich hat es sehr, 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 sehr gefreut, das zu lesen. Und wenn ich zum Beispiel, also ich bin jetzt an das Buch rangegangen und ich mache mir so kleine Klebis rein. Für diejenigen, die jetzt gerade das nicht halt mit Video sehen, sondern hören. Ich habe hier ungefähr 30 Klebis drin in verschiedenen Farben, die aber alle eine unterschiedliche Bedeutung haben.
Oh ja.
Oh ja. Ich gehe da sehr speziell durch. Also deswegen brauche ich dann zum Lesen auch ein bisschen mehr Zeit, weil ich das halt wirklich in Ruhe durchgehe. Und was mir aufgefallen ist bei ihr, ist der Schreibstil. Sie nimmt einen richtig mit. Sie lässt sich Zeit, die Charaktere, die Gegend zu beschreiben. Das mag ich unglaublich gerne. Das ist so wie ein bisschen. Es ploppt alles so bildlich bei mir auf. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Und ich habe mir auch so 2, 3 Zitate mit rausmarkiert. Die würde ich einmal ganz kurz vorstellen, weil ich finde das bezeichnend für ihren Schreibstil. Einfach, weil die so ein bisschen ein mitnehmen, träumen lassen, kann man das so sagen?
Ja, so auch die Fantasie ein bisschen an. Also ich fand ihren Schreibstil ja auch unheimlich schön. Sehr fantasieanregend. Was ich schon lange nicht mehr so toll hatte. Ich will gar nicht dich davon abhalten hier.
Ich habe 2 Zitate rausgesucht, und zwar einmal: Glücklich machen können wir uns nur alleine. Keine andere Person verfügt über diese Macht, egal ob sie Magie besaß oder nicht. Da ist ein Funken Wahrheit drin. Also nicht nur ein Funken, es ist so.
Also es ist auch nicht nur dieses fantasieanregende, dieses bildliche Beschreiben, was sie aus meiner persönlichen Sicht sehr, sehr schön macht, aber auch so ein bisschen dieses auch schon fast schon philosophische, ne? Also die Zitate, ich kenne ja auch das 2. Zitat tatsächlich schon, was du da jetzt gleich vorlesen wirst. Ich finde es unheimlich, ja, philosophisch auch von der Art und Weise, was sie damit auch sagen möchte und wie viel, also auch diese Zitate, darüber macht man sich auch so unglaublich viele Gedanken dann auch im Nachhinein. Die wirken noch so nach. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, du machst dir dann ja darüber Gedanken und lässt auch vielleicht nicht dein ganzes Leben Revue passieren, aber so ein paar Situationen aus deinem Leben hinterfragst du dann auch nochmal so. Und
die passen
da drauf oder du sagst halt, hey, ja, das ist genau so passiert und sie hat schon recht mit dem, was sie da schreibt. So.
Und das 2. Zitat ist: Verletzungen hatten nur so lange Macht über einen, bis man vergab. Sich selbst und dem anderen. Ja, halt wunderschön. Also, es sind so kleine Anekdoten. Das könnte auch so überspitzt so ein Wandtattoo sein.
Ja.
Über dem Bett oder über dem Sofa.
Ich bin absolut kein Fan für so ein Wandtattoo. Von so einem Wandtattoo finde ich ganz schrecklich, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wollen wir noch so ein bisschen, wir haben ja den Inhalt so ein bisschen zusammengefasst, wollen wir noch so ein bisschen auch darauf eingehen, was noch so weiterhin passiert in dem Buch, was uns da vielleicht auch von der Geschichte her fasziniert hat, weil der Schreibstil ist unheimlich toll, aber was hat dich denn so fasziniert so in der Geschichte per se? Und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir jetzt schon, sollten wir jetzt schon eine Spoilerwarnung raushauen oder willst du es noch versuchen, relativ oberflächlich zu halten?
Ich würde es erstmal noch relativ oberflächlich halten. Okay. Also wir erleben halt mit, wie sie als Wicca unter den Menschen lebt. Sie darf sich nicht offenbaren, weil nämlich die Menschen Jagd auf Wicca, auf Strigoi und Co. machen, aufgrund der Vergangenheit her. Und sie lebt dort halt im Verborgenen und trifft eines Abends auf Nikolai. Und ich würde mal sagen, es gab da ein pinkes Upsi. Pink steht für Emotionen bei mir. Und da gab es ein ganz großes Upsi. Die treffen sich halt in der Nacht und werden sofort intim. Da dachte ich mir erstmal, damit hatte ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war etwas überrumpelt von der ganzen Situation. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich konnte das nicht ganz nachvollziehen.
Also genau, um noch kurz zu deinem Gesagten was zu sagen, hört sich wild an, aber
Zitat eine wie Alaska.
Um noch kurz zu deinem Gesagten etwas zu sagen. Genau, also es ist ja so, dass es diese eine Welt der Menschen gibt und dann gibt es diese andere Welt der magischen Wesen, könnten wir schon fast sagen, ne? Und die sind sehr getrennt voneinander, weil, wie du schon beschrieben hast, die Menschen das ja, also es ist absolut verpönt. Und alles, was anders ist, ist sowieso ja immer sehr merkwürdig und muss scheinbar ausgemerzt werden. Aber sie arbeitet dort in einer Taverne tatsächlich und trifft dort, wie du schon sagst, auf diesen Nikolas. Und wo du gerade darauf anspielst mit dem, es geht ganz schön schnell, fand ich persönlich auch. Ich muss aber auch sagen, ich bin vom Typ her auch nicht jemand, der sich so schnell verliebt, schnell an jemanden bindet, schnell irgendwie körperlich wird, ne? Also ich kenne sowas nicht, mach sowas nicht und dadurch ist es für mich auch nicht so greifbar gewesen.
Und darf ich da ganz kurz eingrätschen? Ja. Das heißt, wenn du irgendwie abends im Pub bist und dort ist ein großer, 2 Meter großer Mensch mit einem schwarzen Umhang verhüllt, einer stattlichen Statur und der sagt, oh Fabi, ich habe auf dich gewartet mein ganzes Leben lang. Dass du nicht schwach wirst?
Nee. Könnte es eher gruselig, muss ich gestehen. Aber es ist, andere Leute reagieren da vielleicht anders drauf. Für mich wäre es eher so ein bisschen so, was zur Hölle passiert hier gerade? Und warum spricht mich dieser Mensch gerade an? Bedingt dadurch, dass ich so durch meine eigene Erfahrung sehr vorsichtig mit sowas geworden bin, liegt es wahrscheinlich daran, dass ich damit anders umgehen würde. Die gute Valea ist aber natürlich sehr, ja, wollen wir es naiv nennen, offenherzig, also ist da sehr offen und merkt auch, dass an Nikolas auch was anders ist. Ne? Also sie merkt ja auch, dass er kein Mensch ist. Und dass da noch eine andere Ebene ist von ihm. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich da so ein bisschen öffnet oder mehr öffnet. Oder vielleicht liegt es auch an seinem unendlichen Charme, ich weiß es nicht.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie eine Wicca ist. Weil Wicca sind ja gerade auch offen, glauben immer an das Gute. Mhm. Also von daher, vielleicht liegt es ja auch daran.
Ja. Wobei ich weiß jetzt noch nicht, wie viel ich jetzt noch weiter.
Ja, deswegen halte ich das gerade erstmal so.
Ich finde, um es noch sehr offen zu halten, ihre Entwicklung im Laufe des Buches, also die Entwicklung von Valea im Laufe des Buches, unheimlich interessant, weil sie auf mich persönlich wirkte sie, wie gesagt, am Anfang sehr naiv, sehr offenherzig, dieses, ne, ans Gute glauben, was ja tendenziell wirklich was Schönes und was Gutes ist, ne, wenn man an das Gute in anderen Wesen glaubt. Und sie ändert ihre Blickwinkel sehr und sie hinterfragt auch mehr im Laufe des Buches. Und diese Entwicklung finde ich persönlich sehr, sehr gut gelungen und auch sehr, sehr nachvollziehbar, weil sie ja im Laufe des Buches natürlich auch Informationen erhält, die sie dazu führen, dass sie viele Dinge hinterfragen wird oder hinterfragt. Ja.
Das, sie wird so ein Stück weit erwachsen.
Ja, so ein bisschen, ja.
Könnte man sagen. Also, es ist so, sie trifft halt in dieser verhängnisvollen Nacht auf Nikolas. Sie werden sehr intim und er verschwindet am nächsten Tag. So.
So.
Ein paar Leuten, ein paar Menschen ist das vielleicht auch schon mal passiert. Oder sie selbst waren der Verschwindibus. Könnte man so sagen. Sie hängt ihn aber noch ziemlich lange nach. Sie hat das Gefühl, er ist da, sie nimmt seinen Geruch wahr und trifft sogar noch mal auf ihn.
Ja.
Und das gibt ihr aber ein bisschen Sorge, könnte man so sagen. Weil sie lebt unter den Menschen und wird dort sozusagen versteckt. Und das Ganze hängt damit zusammen mit einer verhängnisvollen Nacht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie alt sie da war. Ich gucke gerade mal, ob ich das in meinen Notizen finde.
Ich glaube, sie ist so 10, 11. Also sie ist noch relativ jung, glaube ich.
Ja. Ich schau gerade mal. Nee, das finde ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall war es so, sie hat einen Zwillingsbruder.
Ich glaube, sie ist 10.
Ah, okay, sehr gut. Sie war 10, sie hat einen Zwillingsbruder und sie hat eine Schwester. Die Schwester heißt Lupa, der Zwillingsbruder heißt Kyrill, genau. Ich hab's nicht so mit Namen. Ich habe da also wirklich ein Problem mit. Auch so, ich bin froh, dass du Fabi heißt, kann ich mir merken. Ja. Und es gab eine verhängnisvolle Nacht, in der ihre Eltern umgebracht wurden, sie geflüchtet ist. Und sie dann von ihrem Großvater zu den Menschen gebracht wurde, damit sie dort in Ruhe aufwachsen kann und halt nicht weiter verfolgt wird. Wieso, weshalb, genaueres weiß man gar nicht, nur sie ist sehr oft umgezogen und immer vor der Furcht, dass sie entdeckt wird und halt auch getötet wird. Und dieses Gefühl bekommt sie, dass sie entdeckt wurde, und zwar von der Königin. Und dass jetzt versucht wird, sie auch umzubringen, und sie nimmt Kontakt mit ihrem Großvater auf, der sie direkt wieder zurück nach Hause holt.
Ja.
Um sie zu schützen. Und an der Stelle würde ich definitiv jetzt sagen, jetzt gehen wir
hier rein. Ich wollte gerade sagen, und hier würde ich jetzt wirklich den Cut machen, weil da fällt es mir sehr schwer, nicht irgendwie genauer ins Detail zu gehen, um es uns auch ein bisschen leichter zu machen und nicht so kryptisch zu reden.
Es ist halt so, es ist so eine unglaublich schöne Einführung halt bis dorthin. Und das war der Punkt. Ich hatte das in der Rido-App auch genau da geschrieben. So, jetzt hat mich das Buch. So, jetzt bin ich drinne. Dieses, du kommst wieder zurück nach Hause und du findest jetzt heraus, was ist damals passiert? Worum geht's hier überhaupt? Wo will dieses Buch, auf welche Reise will es mit uns hin? Das war ein sehr starkes Gefühl, muss ich sagen. Da war ich echt so, oh mein Gott, ich muss direkt weiterlesen.
Und es ist ja auch, also jetzt, ich kann jetzt offen drüber reden, ne? Also ich gebe jetzt keinen, ne? Die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, dann tut's mir jetzt leid, wenn ich irgendwas vorwegnehme und ihr euch denkt, na toll. Aber es geht ja dann auch Schlag auf Schlag, ne? Sie erfährt ja so viel auf einmal dann, nämlich ihre Geschwister, von denen sie dachte, die wären tot, stehen auf einmal vor ihr. Und
sie leben alle.
Also nicht alle, ne? Also ihre Eltern sind tatsächlich verstorben oder ermordet worden, nicht verstorben. Aber ihre Geschwister, ihr Zwillingsbruder, sowohl als auch ihre Schwester, steht auf einmal vor ihr. Beide sind komplett abweisend. Sie weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Die Informationen generell, die prasseln so auf sie ein. Sie versteht die Welt nicht mehr. Warum sind die beiden so? Warum ist ihr Großvater, Radu heißt er ja, ne? Warum ist er sehr liebevoll und herzlich zu ihr, wohingegen ihre Geschwister total kalt und abweisend zu ihr sind? Was steckt dahinter? Mhm. Sie trifft auch auf Nikolas wieder, ne? Also der ist auch nicht aus der Welt. Auf der einen Seite hat sie diese Befürchtung, sie wurde entdeckt und es passiert jetzt was Schlimmes mit ihr oder auch mit ihren wiedergewonnenen Geschwistern. Und auf der anderen, also das muss ja so, also das, man merkt auch, wenn man das Buch liest, wie turbulent das auf einmal wird, ne? Man wird von Information zu Information geschmissen, was ich unheimlich spannend fand, ne? Und ich fand auch die Beschreibung der Umgebung dieser magischen Welt, weil sie kommt ja jetzt aus dieser Menschenwelt in diese magische Welt und da sind so viele tolle Beschreibungen. Sie ist ja zuerst bei ihrem Großvater und wird dann ja in ein, ja, wie nennt man das? In so eine Art.
Das ist, ich habe die Beschreibung davon hier. Moment. Gib mir einen Moment. Es ist, und zwar ja so, ist das so eine Art Schloss.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist eine Art Schloss, wo sie sich treffen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Ich würde es mal ganz kurz vorlesen. Und zwar, Caramain ist ein riesiges, uraltes Schloss. Es liegt abgelegen in den Bergen von Adriel und gehörte früher den Hexen. Für eine bestimmte Zeit im Jahr steht es nun allen offen. So wurde es im zweiten Pakt beschlossen. Es gab einen Krieg, daraufhin haben sie halt einen Pakt gemacht, dass der Frieden herrscht. Daher kommt das. Junge Hexen, Strigoi und Vika, können in dieser Zeit nach Caramain kommen, um dort zu studieren. In diesen Mauern findet sich das gesamte Wissen unserer Welt. Jedes einzelne Blatt Papier oder Pergament, das je von einem magischen Wesen beschrieben wurde. Entschuldigung.
Genau.
Das ist, also da sagen, ist, wo alle auch gleich sind.
Es sind alle gleich. Es darf dort auch keinen Angriff auf die anderen von Erfolg vollzogen werden. Man wird dann sofort verwiesen. Also es ist quasi steht auf einem, auf ja, quasi eine Art Hochverrat, ne? Wenn man dort zu diesen Feierlichkeiten, Festen, weil es ist ja, glaube ich, auch ein längerer Zeitraum, wo die dort sich alle treffen und studieren, bis zum Beltane-Fest. Beltane ist ja so, wie nennt es das? Sommersonnenwende? Nee.
Ja, das gibt es bei uns auch.
Genau, dieses vom 30. April zum 1. Mai ist dieses Beltane-Fest. Beltane.
Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen
wird. Ich glaube, die Leute, die uns hören, wissen, was wir meinen und haben mit Sicherheit auch noch mehr Infos darüber. Ja, es ist quasi Hochverrat, wenn du dort die anderen Völker angreifst. Das ist quasi die komplette Immunität. Jeder ist da, darf dort sein und darf dort studieren und darf dort interagieren. Gibt natürlich so Friendly Banter untereinander, ne? Also man liest das auch so, dass kleine Zauber gemacht werden, die so die anderen ein bisschen ärgern. Aber mich hat das Buch sehr gepackt in diesem Schloss, weil da so viele schöne Sachen beschrieben wurden von diesen großen, diesen großen Bibliotheken, wo diese Lumina rumfliegen, so kleine Wesen, die quasi wie so eine Art Taschenlampe oder so Lichter durch die Gegend fliegen, die auch so ein bisschen einen Schalk im Nacken haben. Auch die Bücher, die einen kleinen Schalk im Nacken haben, ne? Also das alles ist so ein bisschen magisch beschrieben. Es gibt versteckte Räume, die sie dann auch finden, wo halt nicht nur immer was Krasses hinter ist, sondern auch einfach so eine Ruheoase manchmal auch einfach nur hinter ist, wo sie sich so ein bisschen erholen können. Also das hat mir wirklich so das hat mich sehr abgeholt. Diese Beschreibung und diese magische Welt, es fühlte sich wieder so richtig, weiß ich nicht, so, ich weiß auch nicht, irgendwie sehr, sehr in meine Kindheit versetzt, wo ich andere Romane im magischen Universum gelesen habe. Und das mochte ich das mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne.
Ja. Wir haben es 12 Uhr mittags gerade. Es tut mir leid. Das ist aber, weswegen sie eigentlich auch in diesem Schloss ist, sie hat eine Gabe. Ihre Gabe ist es, Emotionen und Vergangenes von Menschen durch Berührungen wahrzunehmen und zu sehen. Und ihr Großvater war da recht froh drum, dass sie halt wieder da war, auch wenn es heißt, dass ihre Gabe halt wirklich die schwächste ist von allen. Sie hat nicht wirklich großes magisches Potenzial. Aber es war so, und zwar der Coven der Familie, sozusagen der Bund der Familie, wo du halt auch als Nicht-Familienmitglied rein kannst, also halt genau, so ein Hexenkoven, kann man sagen.
Naja, Wicker-Coven.
Wicker-Coven, ja. Da gab es nämlich einen Mordfall. Und sie hat die Leiche berührt, die wirklich geschändet war. Da war ein Pentagramm auf dem Rücken geritzt und alles, das wurde gut beschrieben, nicht schlimm. Also an der Stelle auch gar keine Spoilerwarnung, keine Triggerwarnung, sondern es war vollkommen okay beschrieben. Und sie hatte halt ein paar Schnipsel mitbekommen vom Abend des Todes, wie sie halt durch dieses Schloss durchging. Und sie hat auch ein paar Leute gesehen und deswegen haben sie sich halt auf den Weg gemacht. Halt auch mit, die Geschwister sind auch mit dabei, halt in das Schloss, um rauszufinden, was ist denn da passiert? Warum wurde sie denn ermordet? Was steckt denn dahinter? Das ist so im Groben.
Ich glaube, Sophia heißt sie, ne? Die ja. ermordet wurde. Ja, genau. Und aufgrund dessen, um das aufzuklären, weil das tatsächlich sehr, sehr pikant ist, na, sagen wir es mal so, weil nämlich dieser Sophia die magischen Kräfte irgendwie durch ein Ritual entzogen werden sollten. Also das haben sie schon vorher so ein bisschen rausgekriegt, aber sie wissen nicht, wer und warum und wieso, weshalb. Und da das ja alles so, ne, klar haben sie dieses Abkommen, dieses Friedensabkommen, aber irgendwie haben sie ein bisschen alle Angst, dass jetzt irgendwas hochkocht und es wieder zu einem Angriff oder Krieg kommt. Und um das aber irgendwie zu versuchen, vorher so ein bisschen, ja, abzudämpfen oder vorher einfach darauf vorbereitet zu sein, versuchen sie das jetzt aufzuklären. Und was man ja auch dazu sagen muss, ist, dass Valea halt auch jetzt sich an dem Punkt sieht, wo sie das Gefühl, sie möchte gerne dort bleiben. Sie möchte dort in ihrem Coven bleiben, sie möchte bei ihren Geschwistern bleiben. Und sie hat, glaube ich, gerade diesen Punkt, wo sie sich selber sagt, hey, ich möchte nützlich sein und das ist jetzt meine Aufgabe oder das mache ich mir jetzt zu meiner Aufgabe, um meinem Coven oder Coven nützlich zu sein, um eine Berechtigung zu haben, dort bleiben zu dürfen. Weil sie hat natürlich auch immer wieder Angst, dass sie wieder zurückgeschickt wird, was sie eigentlich ja nicht möchte. Es ist ja ihr sehnlichster Wunsch, dort zu bleiben und jetzt noch mehr, weil sie ihre Geschwister wieder hat. Auch wenn die komisch auf sie reagieren, aber was sie natürlich auch hinterfragt, warum das so ist. Aber ja, das ist so gerade dann, das macht sie zu ihrer Aufgabe und dadurch fliegt sie oder fliegt dorthin zu diesem Schloss, zu Karaman oder Karaman, auch mit der Prämisse, dass sie auf den guten Nikolas wieder trifft, ne?
Ja, die
Hoffnung muss man ja auch nochmal sagen, der ist ja natürlich auch da. Die Strigoi, die Vika und die Magier und Hexen sind alle da. Ja.
Und es ist halt so, dass das wäre ja auch alles viel zu einfach von der Geschichte her. Dazu gibt es ja noch ein großes Ganzes, nämlich eine Gefahr, die über allem schwebt. Und zwar geht es darum, es geht um die Magie. Sie verschwindet nämlich aus dieser Welt. Immer öfter werden Vika und Hexen ohne Magie geboren. Oder ihre Magie ist zu schwach, als dass sie sie wirksam und zu unserer Verteidigung einsetzen können. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Und da arbeiten sie zum ersten Mal alle gemeinsam zusammen, um herauszufinden, was ist da los, woran liegt das Ganze? Weil halt auch die Strigoi, und da findet sie ihre beste Freundin sozusagen mit. Die Strigoi sind, manch einer kennt sie schon unter den Namen, sind halt Vampire. Und es gibt halt ihre beste Freundin Amelia, die sie dort kennenlernt, die ein ganz schwacher Strigoi ist, die sich kaum richtig auf den Beinen halten kann, die kränklich ist und die halt sagt, aufgrund des Fluches damals, aufgrund der Geschichte des Krieges kommt das Ganze und aus einer Sache her, die in der Vergangenheit passiert ist, die sie erstmal ein bisschen vage hält. Und halt auch mit der Gefahr hin, weil sie wissen alle auch, dass Amelia sterben wird, die halt mit zu der Familie von Nikolas gehört, nimmt das Ganze noch mehr Fahrt auf, würde ich so sagen. Kann man das so nennen?
Ja, doch. Weil es ja noch weitere Beweggründe gibt, warum. Und nicht nur die Wicker halt das aufklären möchten, warum jemand aus ihrem Coven quasi ermordet wurde und was das alles, warum das alles passiert ist, sondern auch die Strigoi ja ein Anliegen haben, warum sie gerne wissen wollen, warum die Magie verschwindet und
was da alles hintersteckt. Also das ist auch schön zu sehen, wie nach und nach so die ganzen Beweggründe auch offen werden, warum wer was macht und warum es wichtig ist, Dinge herauszufinden und warum sie dann an ihrem gemeinsamen Ziel auch arbeiten. Gegen einen sehr großen Gegner, wie es am Ende dann ja auch, also ja, im Laufe der Geschichte sich herauskristallisiert. Ne? Also es ist ja nicht nur irgendwer, sondern schon jemand Größeres und jemand Wichtigeres. Ne?
Ja. Das ist, ich finde es an der Stelle halt unglaublich. Ich habe mitgefiebert wirklich bei dem Buch, als wirklich um Emilia ging und rauszufinden, was ist denn da passiert? Warum? Also in Strigoi, ein mächtiger Vampir, der keine Selbstheilungskräfte mehr hat, der nicht immer schwächer
kann,
nicht mehr fliegen kann, der immer schwächer wird, der krank wird. Und dazu gibt es auch eine ganz schöne Beschreibung zu, wie ich finde. Muss ich mal ganz kurz hier raussuchen. Ich habe mir natürlich alle Seitenzahlen notiert. Die Krankheit ist eine Nebenwirkung des Fluches. Sie befällt immer mehr von uns. Es gibt keine Heilung. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Kranken zu töten. Das heißt, die Strigoi werden halt dezimiert. Sie können sich auch nicht mehr vermehren. Es, ja, halt, die Vampire sterben aus. Und so ist es halt auch mit Emilia. Sie wird halt wirklich immer schwächer. Sie kann sich kaum noch auf dem Bein halten. Nicolas, der wie ein großer Bruder für sie ist, der sorgt halt auch dafür, dass sie viel zu Hause bleibt, dass sie nicht rausgeht, dass sie sich schont, ihre Kräfte schont und dass sie da wirklich halt aufpasst
und zu einer und sicher ist, ne?
Genau. Und zur späteren Zeit erklärt sie auch dann in einer ruhigen Stunde, warum sie denn so krank ist. Und das fand ich auch, also da hatte ich Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Da hatte ich Gänsehaut. Und zwar gab es einen Punkt, sie hatten Menschen gejagt und sie hatte halt 3 Menschen mitgetötet und hatte sich halt auch an einer festgebissen. Und das Wichtige ist an dem Punkt halt wirklich, auf Blutdurst steht die Todesstrafe bei den Strigoi. Das heißt, wenn du halt wirklich über deinen Durst trinkst, dann bekommst du die Todesstrafe. Nimm nur so viel, wie du musst, sozusagen. Und da ist halt der Punkt. Sie sagt, ich hatte mich übertrunken. Mein Körper konnte ohne Magie nicht mehr mit dieser Menge an Blut umgehen. Zuerst war mir ständig übel und schwindelig. Dann kamen die Müdigkeit und die Auszehrung. Irgendwann werde ich nicht mehr aufstehen können, weil ich zu schwach bin. Ich hoffe, ich sterbe im Schlaf und es tut nicht weh.
Ja.
Das.
Und also neben dem, was das für Gänsehaut und auch für Bauchschmerzen bereitet, das zu lesen, haben wir tatsächlich eine Sache vergessen auch zu sagen, ne? Denn der gute Nicolas ist ja nicht irgendein Strigoi, ja, sondern ein doch relativ hohes Tier, beziehungsweise sein ist das sein Großvater oder sein Vater? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Der Palatin ist. Ja. Was ja quasi so eine Art Anführer ist, würde ich jetzt mal behaupten, bei den Strigoi. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es sein Großvater oder Vater ist. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Der liegt tatsächlich im Sterben oder lag im Sterben und ist dann tatsächlich an dem Punkt, wo er Nicolas auch sagt, so, und jetzt musst du eventuell demnächst bald diese Rolle übernehmen, ne? Und Nicolas ist halt jetzt an dem Punkt, wo er seine Schwester dabei trifft, wo er halt auch entscheiden muss, eigentlich ist darauf die Todesstrafe und eigentlich ist es seine Aufgabe, das halt auch so zu melden und dem Ganzen halt quasi strikt nach Anführung oder nach Anordnung dabei zu handeln. Wobei er aber in diesem moralischen Dilemma ist, dass es halt einfach seine Schwester ist.
Wobei er gar nicht die Todesstrafe ausführen muss, weil sie stirbt ja eh.
Ja, das kommt auch noch dazu. Aber da, ne? Aber ja, also das fand ich auch wahnsinnig krass. Und auch das Versprechen, was der Großvater, Vater von ihm abverlangt, auf dem Sterbebett, ne? Also diese wahnsinnige diese wahnsinnige Verantwortung, die Nicolas dort übernehmen soll, wofür er sich ja selber gar nicht, noch nicht gewachsen fühlt. Und das merkt man auch im Laufe der Zeit. Aber ja.
Sie setzen halt wirklich alles dran, deswegen sind sie auch so hinterher. Es gibt 2 Bibliotheken in diesem Schloss, um rauszufinden, was ist denn da los? Warum schwindet die Magie? Damit könnte man natürlich auch klären, so warum, dass sie halt das Amelia ja nicht stirbt. Und sind halt wirklich sehr hinterher. In diesem Schloss gibt es ja auch viele Geheimgänge, die natürlich auch Valea gerne aufsucht, um rauszufinden, was ist denn los. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dieses Schloss hat auch eine Glocke. Und immer wenn diese Glocke läutet, ist ein Familienmitglied in Gefahr. Der Königsfamilie, genau. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, ja, weil ich noch
die
weiß,
die Glocke läutet relativ häufig in diesem Buch, muss man gestehen. Und man fragt sich als lesende Person immer, warum, wieso, also was genau steckt dahinter?
Es gibt ja nicht nur die Königin, sondern auch die Königin hat ja auch noch eine kleine Geschichte mit, also sie ist nicht ganz die Nette.
Nö, das kann man so unterschreiben, ja. Sie ist nicht wirklich nett. Ja. So, da geht's um eine Familiengeschichte, um Töchter, um Schwangerschaften, um geborene Kinder und ermordete Töchter und Geister, die im Nachgang vielleicht auch auftauchen. Und Dinge, Sachen und Zeugs, um es mal ganz grob zusammenzufassen.
Also ganz grob zum Beispiel so ein paar Ausschnitte wie, denn der Mann, den Ankuta, das war die Tochter, wählte und der ihr das Kind schenkte, dessen Magie, die der Königin übertraf, war ein Wicker. Sie hatte Ankuta in Karamane eingesperrt und war in den Krieg gezogen. Zurück kam sie erst wenige Tage vor der Unterzeichnung des 2. Paktes und da fand sie ihre Tochter hochschwanger vor. Das heißt, es war ein Kind, was nicht so geplant war. Es war mit jemand Unwürdigen und dann war dieses Kind einfach noch stärker als sie.
Massiv stärker, ja. Mhm. Und die Königin ist in dem Fall keine, wie wir schon festgestellt haben, nette und gutmütige Königin, sondern eine sehr missgünstige und über Leichen gehende Königin im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie hat sich dieses Kind geschnappt, ihre Tochter ermordet und hat das Kind für sich beansprucht, um es großzuziehen, um diese Kräfte, die dieses Kind hat, für sich zu beanspruchen, als so ein bisschen auch, ne? Und zu gucken.
Damit es auch keine Gefahr wird.
Genau, und sie das Ganze unter Kontrolle hat.
Es ist auf jeden Fall, also das schwebt auch immer noch mit her und man bekommt immer mehr Wissen über diese Königsfamilie, was denn dort passiert ist, was ich super interessant finde, noch als Nebenstrang. Und während Valea auch das Schloss halt weiter sozusagen durchsucht, nach Anhaltspunkten findet, geht sie auch immer wieder in diese verborgenen Gänge und bekommt sozusagen Flashbacks zu dem, was sie gesehen hatte, dass die ermordete Wicca dort auch lang gegangen ist und immer wieder auch, je näher sie den kommt, Kopfschmerzen. Das ist auch noch ein Punkt. Und sie halt, je näher sie sozusagen der Rätselslösung kommt, desto mehr Kopfschmerzen bekommt sie. Und sie geht eines Tages, geht sie den Gang lang und kommt im Wald wieder raus und findet dort die Stelle, wo diese Wicca grausam gefoltert wurde. Was wie so ein Opferaltar ist sozusagen. Das heißt, sie findet halt diese Stelle und auch in dem Moment fangen halt auch wieder an, die Glocken zu läuten. Da man aber natürlich nicht weiß, wo ist die Königin, wo ist das Kind der Königin oder Co., weiß man halt nicht, was passiert da gerade. Ist gerade der ganze Frieden in Gefahr? Werden die angegriffen? Was ist dort los? Das weiß keiner. Das ist halt immer dieses. Also ich war die ganze Zeit während des Lesens, ich muss dazu sagen, ich habe die letzten 200 Seiten am Stück gelesen.
Ja,
da konnte ich nicht mehr stoppen.
Da passiert so viel. Und das, was wir ja jetzt auch gerade erzählt haben mit der Königin und dass sie ihre Tochter ermordet hat, das sind ja alles Gerüchte. Es gibt keine, keine Quellen, die das wirklich präzise auch quasi belegen. Und das zu erzählen, ist eigentlich auch schon eine Art Hochverrat. Und in diesem Schloss wird aber diese Geschichte immer mal wieder, ja, ob es nun als Gruselgeschichte oder als Information wird sie weitergereicht. Und man hat immer dieses Gefühl so, oh, nicht, dass jetzt gleich jemand weggecasht wird, weil er halt diese Geschichte erzählt hat. Aber aufgrund dessen werden natürlich alle immer hellhöriger und aufmerksamer. Und sie treffen halt dann auf diesen Geist von Ankuta. Und es wird so viel noch belegt. Und das ist auch diese Zeit, wo ich diese Entwicklung von Valea so unheimlich spannend finde. Ne? Sie stellt alles in Frage. Sie versucht, ihre eigenen Wege zu finden, um an Informationen zu kommen. Sie ist ja auch ganz oft im Alleingang unterwegs in diesem Schloss, wo sie halt Informationen sucht, wo sie weitergucken will. Sie sucht ja auch einen ganz bestimmten Ort, den sie in der Erinnerung von dieser Sophia, die ermordet wurde, sieht. Und den versucht sie immer und immer wieder zu finden. Und zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise trifft sie auch immer wieder auf Nicholas, der, ich weiß nicht, was er hat, aber im Laufe des Lesens hatte ich ganz weirde Gefühle, was Nicholas angeht, weil ich immer dachte so, was ist er? Ist er ein Stalker? Ist er ihr gut zugetan? Will er ihr was Böses? Ne? Also es steht ja auch immer so ein bisschen auf der Kippe. Wie verhält er sich? Was will er eigentlich? Was sind seine Beweggründe? Auch was Valea anbelangt. Ne? Und auch Valea stellt das ja immer wieder in Frage und ist super misstrauisch im Laufe des Ganzen. Das finde ich so spannend. Also auch diese Entwicklung.
Ich muss sagen, in meinen Anmerkungen habe ich ganz oft Twilight zu stehen. Weil halt diese Beziehung, die sie haben, ist nicht gesund. Und das ist eine ganz klare Ähnlichkeit zu Twilight. Die kommt später nochmal. Die muss ich dann, oh mein Gott. Ja, wirklich. Also es ist wie Edward und Bella. Aber halt, dass er wirklich der Creep ist, teilweise. So.
Also er kommt so rüber, sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Dass da irgendwas also, nicht ganz koscher ist, ja.
Ja. Es ist auf jeden Fall, eines Abends ist dann Amelia so, dass sie sagt so, ey, du hast Geburtstag, Valea, lass uns und macht eine Überraschungsparty für sie. Was total süß ist, was ich unglaublich niedlich finde. Und zwar hat sie geplant, dieses Fest?
Beltane, Beltane.
Beltane, die haben ein Probe-Beltane gemacht sozusagen, um halt auch Amelia zu überraschen, weil sie wissen, sie stirbt. Und ihr größter Wunsch ist es, das noch einmal mitzuerleben. Und haben halt wirklich alles aufgefahren in diesem Wald. Die haben das Fest, die haben die alkoholischen Getränke, die bewusstseinsverändernden Getränke mit dabei. Sie tanzen alle ums Feuer. Jeder tanzt mit jedem, egal ob du Strigoi bist, Wicca, Hexe oder was auch immer. Und wir alle kennen diese Geschichten. Es wird auch sehr sexuell, das Ganze, angedeutet. Nicht unbedingt in dem Buch. Aber halt, es ist wirklich egal, zu wem du gehörst. Du genießt diesen Moment, du genießt dieses Fest und du gibst dich halt voll hin.
Hm.
Könnte man so sagen. Und sie gibt sich halt Nicolai.
Nicolas.
Nicolas, Mann! Können wir nicht einfach umbenennen, Nicolai?
Denk an den, Nikolaus oder so. Weiß ich auch noch nicht. aber ja, ja. Und also, es nee, ist
doch
halt
Nicolai,
so,
Nicolai Lasser.
Heißt er Nicolas und ich
ja, sage immer Nicolai.
Oh Gott, wie gruselig. Ja gut.
Großes so Dankeschön an das Buch, was hinten eine Namensliste stimmt. Hat.
Ja, du hast recht. Nicolai. Ah. Oh Gott, jetzt habe ich mir das falsch eingespeichert. Na wundervoll. Nicolais. Ja, Nicolais Bruder. Deswegen habe ich, glaube ich, das S immer mitgenommen. Mhm. Ups. Ja, so. Gut. Aber ja, und das Ding ist halt, also es fühlt sich alles so feuchtfröhlich, klingt jetzt irgendwie in dem Fall irgendwie merkwürdig, aber es fühlt sich alles so fröhlich an, aber es ist halt immer, es schwingt halt immer mit, ne? Es ist sind die letzten Tage von der Schwester von Nicolai. Und es ist halt, wie heißt sie nochmal? Cecilia, ne? Nee, wie?
Amelia.
Jetzt bin ich am Zweifeln, was Amelia?
Amelia? Nee, das ist die Assistentin.
Celia!
Celia. Oh Gott,
wir haben ja jetzt alles durcheinander gebracht. Celia heißt sie.
Wir beschreiben einfach nur noch die Charaktere, okay?
Gut, wir sagen einfach nur, wir merken uns die zwei Namen und sagen immer, es ist die Schwester von dem und dem und das ist der Bruder und das ist die Bekannte. Sehr gut. Und ne, das schwingt mit, das sind die letzten Tage von Celia. Es schwingt mit, dass sich dieser im Hintergrund diese ganze Sache mit dieser Hexenkönigin und der Ermordung und allem, das bauscht, also es bäumt sich immer mehr auf im Hintergrund. Diese Glocke, die andauernd läutet. Also es, man merkt, es ist so ganz. Also es soll eigentlich eine fröhliche Stimmung sein, aber irgendwie ist es es nicht. Also man merkt, es ist so, es schwebt die ganze Zeit so eine dunkle Wolke im Hintergrund, die jetzt das Ganze zu einem Höhepunkt dieses Buches bringt, der unglaublich gelungen ist aus meiner Sicht, weil es natürlich dann auch Holterdiepolter weitergeht in der Geschichte.
Ja, es kommt nämlich zu einem Angriff. Ein Angriff der Lykaner. Lykaner sind vielleicht auch den einen oder anderen Begriff. Lykaner sind Werwölfe, die dort in dieser Welt angeheuert werden. Das heißt, sie sind nicht gut oder böse, sondern gehören zu dem, der am meisten bezahlt. Und es kommt zu diesem Angriff. Genau, das ist ganz gut. Und es kommt zu diesem Angriff und es scheint schon alles verloren. Und da passiert es. Und zwar, ich würde auch hier mal ganz kurz wieder rauszitieren, wenn es soweit in Ordnung ist, weil die Stelle fand ich halt einfach nur wow. Das hat es ganz gut getroffen. Mensch. Zack, zack, zack. Und zwar, es war so gut wie alles verloren. Es war halt keine Möglichkeit, irgendwie das Ganze noch zu gewinnen. Und dann war es so, ein verzweifelter Schrei bahnte sich seinen Weg aus meiner Kehle. Wir würden alle sterben. Eisige Hitze kroch meine Wirbelsäule empor. Mein Kopf explodierte. Eine Welle schlug über meinen Körper zusammen. Meine Augen waren glühende Kohlen. Mein Haar stand in Flammen. Ich wurde zu Feuer und Luft. Brennende, pure Magie schoss aus meinen Fingerspitzen heraus und die Welt verschwand unter Dunkelheit und Schmerz. Valea ist sozusagen zu einem Saiyajin geworden.
Super Saiyajin, ja. Irgendwas passiert mit Valea aufgrund ihrer Verzweiflung und Wut, die sie empfindet, weil sie ja natürlich auch sieht, wie bei diesem Angriff Leute, die ihr schon nahestehen oder die sie gerne mag, verletzt werden oder sogar getötet werden. Mhm. Auf sehr grausame Art und Weise. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht. Also ich bin sehr sensibel bei solchen Thematiken. Für mich war es schon ganz schön präzise beschrieben, was da passiert ist. Jemand anders, der vielleicht da ein bisschen entspannter ist, für den geht das voll klar mit dem Vorlesen oder mit dem Durchlesen. So, für mich war es schon sehr, das alles zu lesen hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Und man konnte ihre Verzweiflung wirklich nachvollziehen. Ne? Ja, man spürt sie, aber man fragt sich im Zuge dessen natürlich auch, was passiert da gerade mit Valea? Warum passiert das? Und wo sie doch immer diejenige ist, die eigentlich so gut wie nichts an Magie hat oder nur sehr geringe Magie vorkommen, die bei einmal Benutzung dann sie so schwächen, dass sie dann erstmal so eine Recharge-Phase hat, um quasi ihre Magie wieder aufladen zu müssen. Mhm. Und auf einmal explodiert sie da und auch ihre Mitkumpaninnen fragen sich natürlich auch, was ist da gerade passiert? Und auch gerade ein Nikolai fragt sich ganz deutlich, was ist das denn jetzt? Und da schwebt ja auch ganz oft diese zwischenmenschliche Ebene zwischen den beiden auch, zwischen denen, ne? Weil beide fragen sich, also hinterfragen immer den anderen und sind immer so wie, es stimmt das jetzt?
Sie trauen sich nicht.
Sie trauen sich beide nicht. Mhm. Und es ist eine ganz, ganz schlimme Situation für beide, weil sie sich dann auch gegenseitig natürlich nur bis zu einem gewissen Grad nähern, aber auch nicht näher ranlassen wollen, aber auch irgendwie das Bedürfnis haben, sich nähern zu wollen, aber auch hinterfragen, was der andere da tut und macht und gesagt bekommen hat. Und Valea findet ja dann auch raus, dass sie belogen wurde von Nikolai, was das Ganze ja noch schlimmer macht, während hingegen Nikolai ja auch denkt, Valea hat sie belogen, obwohl sie das ja nicht hat. Also das sind, ist eine ganz weirde Kiste bei denen, muss man ja auch mal sagen.
Beiden, das ist wirklich, oh Gott, also es tut sich auf jeden Fall nach dieser Explosion macht sich ein Tattoo auf ihren Rücken sichtbar, und zwar der 7-Stern. Und damit findet das Ganze, so diese ganzen kleinen Punkte finden gerade in dem Moment zueinander. Und zwar, ich suche es mal ganz kurz raus. Da gibt es eine schöne Stelle, die das beschreibt. Der mysteriöse Erbe der Königin, der Sohn der Tochter, die Celeste ermordet hatte, war mein Vater gewesen. Er hatte mir beigebracht, das Leben zu achten, anderen nicht zu schaden, wahrhaftig und ehrlich zu sein. Und er selbst war der größte Lügner von allen gewesen. Sie gehört zur Königsfamilie. Sie ist die Enkelin. Ja.
All das, was sie nicht wusste, was natürlich jetzt auch viel mehr Sinn ergibt, warum sie aus dem Land geschafft wurde, warum sie versteckt wurde, warum Dinge passiert sind. Auch diese ganze Sache, das muss man ja auch noch kurz erwähnen vielleicht, diese ganze Geschichte auch mit, wie ihre Eltern ermordet wurden und was Lupa, ihre Schwester oder Halbschwester, an dem Tag erlebt, ist ja auch ganz dramatisch, finde ich, ja. Weil sie sich ja für diese ganze Situation auch die Schuld gibt, denn Lupa ist ja, ja doch, in Anführungsstrichen, gibt sie sich die Schuld, dass sie dafür verantwortlich ist, dass ihr Vater, also der Erbe der Hexenkönigin, gefunden wurde und ermordet wurde und sie das quasi vorgeführt hat dazu die letzten Informationen gegeben hat, weil sie weggelaufen ist und die Lykaner sie gefunden haben, beziehungsweise ihr Vater, der sie finden wollte, daraufhin entdeckt wurde und umgebracht wurde. Wo aber auch es eine sehr schöne Szene zwischen Lupa und Valea gibt, wo Valea ganz deutlich auch ihr klar macht, das ist nicht deine Schuld. Denn ja. Also ihr Vater wurde schon die ganze Zeit gesucht und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das passieren wird, so in dem Maße. Und dass es jetzt so passiert ist, hat nichts mit ihr direkt zu tun. Und dass sie sich, Valea ihr auch ein bisschen sie davon frei macht, dass sie sich die Schuld endlich aberkennt, kann man das so sagen? Ja. Also, dass Lupa nicht mehr unter diesem Druck wandelt, dass sie dafür verantwortlich ist. Finde ich eine unheimlich schöne Situation zwischen den beiden. Auch im Laufe der Geschichte, wie sich die Verhältnisse zwischen den beiden den drei Geschwistern immer mehr verändert, die ja erst sehr kalt sind und dann immer aufwärmender und dann doch sehr warmherzig gegen Ende hin dann auch ist. Auch wenn auch da noch etwas sehr Schwieriges und sehr Schlimmes passiert.
Das Buch hat wirklich gerade zu Ende hin nimmt es so viel Fahrt auf und so viele Sachen ergeben dann einfach Sinn. Man versteht die anderen Charaktere und wir sind ja beide sehr, ich würde mal sagen, einfühlsam. Wir können nachvollziehen, wie andere denken. Und dann ergibt das auch Sinn, warum sie manchmal abweisend waren, warum sie wirklich gemein waren an der Stelle.
Ja.
Das ist halt, aber was an der Stelle, was ich noch irrer fand, ist die Situation mit Nikolai. Ja. Das Ganze löst sich nämlich zum Ende hin auf. Und zwar, sie hat ja immer diese Kopfschmerzen bekommen. Diese Kopfschmerzen hat sie bekommen, wenn sie der Wahrheit näher kam. Und zwar wurde ihre Vergangenheit verschleiert. Das, was wirklich passiert ist, wurde verschleiert. Und bei ihr macht es dann irgendwann Klick. Ich kannte diesen Geruch. Er war mir so vertraut wie mein eigener, denn der Mann, der mich damals als Kind beschützt hatte, war Nikolai gewesen. Ich hielt die Augen weiter geschlossen, während er mich ins Schloss zurücktrug und dort auf mein Bett legte. Er hatte immer gewusst, wer ich gewesen war. Er war dort gewesen, bei mir in dieser schrecklichen Nacht. Er hatte mich gebissen und vermutlich betäubt. Er hatte meinen Geruch gekannt und mich gesucht. Ich bin genau dort, wo ich sein will. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich viel früher gekommen. Das war der erste Satz, den er zu ihr gesagt hatte, in der Bar damals, in der Taverne. Hm. Und wie creepy ist es? Er hat sie damals beschützt. Er hat sie in dieser Nacht beschützt. Er hat ihr das Leben gerettet. Er kannte sie mit 10 Jahren. Und jetzt im Erwachsenenalter ist er mit ihr intimer geworden. Finde ich schon sehr schwierig.
Also weiß ich nicht, das finde ich tatsächlich gar nicht unbedingt schwierig.
Was ich viel schwieriger finde, ist, dass er ihr die ganze Zeit ja erzählt, er würde sie nicht kennen und er hätte, er wüsste ja gar nicht, wer sie ist, obwohl er genau weiß, wer sie ist. Und genau weiß, warum er sie auch sucht und dass alles nicht nur Zufall ist, wie am Anfang, dass er so, so ein bisschen vermutet, dass das Zufall ist. Nee, das ist schon sehr präzisiert und präzise. Und was ich dann halt so merkwürdig finde, ist, dass er ihr halt vorwirft, also dass er Valea vorwirft, dass sie ihn angelogen hat. Aber im Umkehrschluss dessen hat er sie ja auch angelogen. Also dass sie nehmen sich da beide gerade nichts, wobei Valea ihn ja gar nicht effektiv anlügt. Sie wusste ja nicht, dass sie die Erbin ist quasi. Nee. Und dass sie mit der Königsfamilie in irgendeiner Art und Weise verwandt ist. Für sie war sie eine ganz normale Wicker, die einfach groß geworden ist und aufgrund der Ermordung ihrer Eltern bzw. ihrer Familie einfach aus dem Land geschafft wurde. Ja, das war sie und das sind ihre Informationen und alles andere wurde ja, wie du schon gesagt hast, verschleiert. Das heißt, sie konnte gar nicht wissen, was passiert. Und da finde ich es sehr schade, dass Nikolai ihr nie die Chance gibt, sich richtig zu erklären, die Situation richtig zu erklären. Er hört ihr gar nicht zu. Also er ist so in seinen Scheuklappen läuft er durch die Gegend. Und das ist das, was ich ein bisschen schade finde oder was ich quasi was mir aufgefallen ist, während Valea einen unglaublichen Wandel im Charakter durchmacht in der Geschichte von diesem naiven, in Anführungsstrichen kleinen Mädchen, was dann in ihre Heimat kommt und auf einmal so viele Informationen verarbeiten muss und das Ganze halt für sich einordnet und irgendwann viel, viel mehr noch erfährt und mit so einer riesen Bombe erschlagen wird, hat er aus meiner Sicht nicht so viel Entwicklung durchgemacht oder noch nicht so viel durchgemacht. Was es mir auch schwer fällt, und darauf wollte ich irgendwann im Zuge dessen jetzt auch noch hinaus, was es mir auch schwer fällt, diese Liebesbeziehung zwischen den beiden oder was auch immer es ist zwischen den beiden, irgendwie ernst zu nehmen, weil er sie die ganze Zeit belügt und es fühlt sich auch alles nicht so richtig an. Das hatte ich ja schon gesagt am Anfang, ne? Dieses so schnelle Holter die Polter. Ich bin halt selber nicht so der Typ. Vielleicht kann ich es deswegen nicht so nachvollziehen. Aber auch so im Laufe der Geschichte, wie sie sich immer treffen und er sie immer beschützen möchte. Aber irgendwie dann am Ende sagt er ihr, ja, du hast mich belogen, hört ihr aber gar nicht richtig zu. Also das sind alles so Sachen, wo ich mir so denke, Mensch, so funktioniert das halt irgendwie nicht so. Also man kann enttäuscht sein, aber dann rede doch. Kommuniziere das und rede mit der anderen Person. Und wenn es dann nichts mehr zu reden gibt, dann kann man sagen, okay, wir gehen jetzt getrennte Wege. Aber so gleich von vornherein das Ganze abstreiten, abcanceln und einfach zu sagen, nö, es ist jetzt so und ich höre dir gar nicht mehr zu, ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig aus meiner Sicht.
Ich glaube, dass an der Stelle vielleicht ein bisschen Kraft der Strigoi mit reinspielt, weil Vampire haben ja auch die Möglichkeit, Menschen zu bezirzen, damit sie halt auch einfacher an sie rankommen. Und wir wissen es noch nicht ganz genau. Das Ganze ist der Auftakt einer Trilogie. Ich glaube, dieses Jahr kommt noch der zweite Band raus.
Und der dritte sogar.
Und der dritte sogar. Ich glaube, dass da noch mehr drauf eingegangen wird, was da los ist. Und ich könnte mir vorstellen, am Ende, sie macht sich ja jetzt im Endeffekt auf dem Weg rauszufinden, wer ist sie, woher kommt sie ganz genau, was hat es mit der Königin auf sich, wo ist die Magie hin, das alles werden wir in den weiteren Teilen erfahren, was dort ganz genau passiert ist. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze sich dann noch so wandelt, dass Nikolai irgendwann der komplette Gegenspieler wird.
Das wäre spannend. Du meinst, dass sie sich dann wie so Kontrahenten, wie so Enemies gegenüber. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln würde. Aber ja, könnte sein. Das wär tatsächlich sehr spannend, muss ich gestehen.
Wäre super gut. Wir haben die Schwester, die sterbenskranke Schwester mit im Spiel, die ein schöner Mittelpunkt sein könnte, die ja zu beiden Kontakt halten will, die sie ja sehr mag, weil beste Freundin. Nikolai, der sich so verhält, der wirklich ein egoistisches Arschloch ist an der Stelle, sollte ich das mal so sagen, aber der halt nur den Blick für sich hat und für seine Welt und nicht auf sie, der überhaupt nicht einfühlsam ist und Co., das wäre der perfekte Gegenspieler für Band 2 oder 3.
Und dazu muss man ja sagen, gegen Ende kriegen ja die Strigoi auch ihre Kräfte auch wieder, ne? Also es ist ja nicht mal so, dass Celia gesundet wieder, hat auch ihre Kräfte wieder. Die Strigoi können auch fliegen. Das ist ja der Abschluss des Buches, ne? Wie Valea quasi flieht auf ihrem Besen.
Ja. Sie lernt endlich Katze. Zu fliegen mit dem Besen.
Ja, es ist eine Katze, ne? Ich weiß gar nicht mehr den Namen der Katze. Aber mit ihrer Katze, wie sie quasi flieht vor der Hexenkönigin, die zu Karaman kommt mit den Söldnern und die Strigoi quasi dort am Schluss über dem Schloss, glaube ich, fliegen.
Ja.
Das ist ja so das Endbild. Ja, wer weiß, was da noch so passiert, ne? Entweder es bleibt die Hexenkönigin, die dort dann quasi der böse Endboss in Anführungsstrichen ist, oder es dreht sich nochmal und es wird irgendwann vielleicht sogar Nikolai. Das wäre interessant, muss ich echt gestehen.
Es wäre super spannend, so schließen sie sich an, kämpfen sie dagegen, was wird kommen? Ich bin gespannt, also ich werde auf jeden Fall den zweiten Teil lesen.
Ja.
Also das Einzige, muss ich wirklich sagen, was mich, also es gab so ein paar Punkte, die ich beim Buch nicht so toll fand. Das war unter anderem die Länge der Kapitel. Ich bin ein Mensch, ich lese gerne die Kapitel zu Ende, bevor ich dann an dem Tag aufhöre. Aber wenn ein Kapitel alleine eine halbe Stunde braucht, finde ich das ein bisschen zu arg. Das ist schwierig.
Was man auch sagen muss, es gibt ja auch, also manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, gibt es ja auch so Absätze. So. Ja. Und das gab es auch sehr wenig in dem Buch, dass man jetzt sagen kann, wenn es ein sehr langes Kapitel ist, man macht an dem Absatz einfach Halt, so, ne, weil da ist das Kapitel zwar nicht beendet, aber so diese Szene ist beendet, dann kommt eine neue Szene, so. Aber selbst das gab es doch relativ selten. Und es ging mir ähnlich. Also man konnte nicht mal eben so ein paar Seiten noch vorm Einschlafen lesen, weil musste man sich schon auf 20 bis 30 Seiten vorbereiten, die man dann noch abschließend liest, ja.
Das fand ich wirklich erschlagend. Und auch das Buch war sehr lang, 500 Seiten. Man hätte es gut vielleicht auch in zwei teilen können. Ich meine, ich bin kein Autor. Ich kenne mich damit nicht aus. Von daher, es hat wahrscheinlich auch einen Grund, warum das die Länge hat. Aber man hätte es auch für mein Gefühl gut teilen können, dass man das bisher ein bisschen besser zu packen kann. Weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn du wieder anfängst zu lesen, und es geht ja vielen von uns so, dass wir das Lesen einfach wirklich verlernt haben, die Zeit zu nehmen, dass das dann eher so ein Grund ist, so, lege ich nochmal zur Seite.
Was halt super schade wäre, ne, weil das Buch so, so toll ist und so gut ist. Also ich finde es wirklich gut. Wenn da jemand sagt, oh, 500 Seiten oder es sind 530 Seiten, glaube ich, ne? Boah, nö. Mhm. Und dadurch dann aber so eine schöne Geschichte einfach demjenigen durch die Lappen geht, ne? Aber ja, es wird schon seine Gründe haben, warum das alles so, ne, warum die Kapitel so lang ist, warum generell das erste Buch auch so lang ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die weiteren Bücher auch so lange sind und dass sich das von den Kapiteln her nicht viel verändert. Ich denke mal, dass Mara Wolf da schon schon ihre Gründe hat, warum sie das genau so gemacht hat, wie sie es gemacht hat. Aber ja, es ging mir ähnlich.
Wir sind jetzt mittlerweile, wir sind bei einer Stunde 17 am Aufnehmen und wir haben nur im Groben zusammengefasst, was in diesem Buch alles passiert. Also es ist wirklich, das Buch nimmt euch mit in eine Welt, sie verzaubert euch mit, es macht es einen unglaublich leicht, sich die Welt vorzustellen, die Fantasie anzuregen. Es ist eine unglaublich schöne Geschichte. Nikolai ist halt wirklich so für mich so ein Punkt, den ich absolut nicht verstehen kann, der es ein bisschen für mich zuwider gemacht hat, aber ich könnte mir das Ganze erklären halt dadurch, dass er vielleicht mit seinen Vampirkräften das so ein bisschen eingesetzt hat. Vielleicht wird es noch aufgeklärt. Wenn das so wäre, könnte ich das mehr verstehen, sonst wäre es für mich so, hey, nur weil mich einer anhaucht und sagt so, oh, du bist genau die, die ich die ganze Zeit gesucht hätte, so, da wäre ich nicht schwach. Also ich auch nicht.
Das ist es halt, ne? Aber vielleicht gibt es da draußen Personen, die das nachvollziehen können.
Ja.
Vielleicht sind wir auch einfach schon zu alt. Ich weiß es nicht, ne?
Ich weiß auch nicht. alles in einen, wirklich, also von mir eine klare Empfehlung, wer einfach dieser Welt mal entfliehen will und in eine andere abtauchen will.
Ja, in eine ich zitiere, düster, romantisch und magische Welt voller Geheimnisse. Also das ist wirklich tatsächlich so, ne? Also selbst, es gibt so ein paar Sachen, die kann man sich irgendwie denken. Ich finde, es gab aber auch Punkte, wo ich echt da saß und dachte so, oh? Also wie zum Beispiel bei den Geschwistern, ne? Ich hätte jetzt, ich habe ich bin davon ausgegangen, die sind tot, ne? Also die wurden ermordet so. Und dann stehen sie auf einmal vor ihr. Und ich war so wie, oh, okay. Und dann gab es so einige Sachen, die natürlich, ne, so Geheimnisse, die aufgedeckt werden, die ich nicht erwartet habe, wohingegen es andere gab, wo ich dachte, ah ja, doch, das habe ich ein bisschen kommen sehen. Aber es ist ein guter Mix, finde ich, ne? Also es ist nicht vorhersehbar an vielerlei Stellen und das machte es für mich als lesende Person wirklich sehr interessant, weiterzulesen und noch mehr Informationen zu bekommen aus der Welt. Aber ja, von mir auch eine ganz klare Leseempfehlung, muss ich gestehen. Ja.
Ah, gut. Das ist ja unser allererster Podcast. Wir wissen noch nicht, ob der veröffentlicht wird oder nicht. Wenn ihr das doch mal hört, dann war diese Folge entweder so unglaublich gut, dass wir sagen, wir laden die hoch, oder wir haben die 100. Folge erreicht und geben die euch als Present sozusagen mit. So, hier, viel Spaß damit. Ja. Wir haben uns gedacht, wie entscheiden wir denn, welches das nächste Buch ist, was kommt? Natürlich werden wir euren Input mitnehmen, aber bis dahin gehen wir einfach mal Klappentexte durch. Jeder von uns hat 3 Klappentexte mitgebracht, die wir den anderen vorstellen und daraufhin entscheiden wir dann, welches Buch das nächste sein wird. Wir werden die folgenden sozusagen Folgen so machen, dass wir ein Buch über 2 Folgen immer lesen, dass es uns selbst nicht erschlägt, dass wir es in unseren Alltag mit einbringen können, weil wir ja so ein Buch auch ganz anders durcharbeiten als normales Lesen. Und von daher könnt ihr euch darauf gefasst machen, wenn ihr mitlesen wollt, wenn ihr das mitbekommt. Wir werden dazu bestimmt ein Buddy-Reader öffnen, weil alleine wir beide uns ja gerne austauschen wollen. Und halt so, dass es auch machbar ist. Also keine 500 Seiten Bücher in einer Woche. Das kriegen wir beim besten wenig hin.
Einfach um auch ein bisschen, also es soll ja immer noch was Schönes sein, ne? Und es soll kein Druck dahinter sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir Druck mache, dann renne ich quasi mit offenen Armen in eine Leseflaute. Und das möchte ich natürlich nicht.
Ihr dürft natürlich auch herzlich Hörbücher hören. Das ist jeder so, wie es ihnen am besten passt, wie er da mitmachen will. Und dann könnt ihr euch gerne auch mit uns austauschen. Wir haben alle Social-Media-Kanäle, die werden wir jetzt demnächst noch aktivieren. Und wir sind bereit für ein Austauschen. Wir freuen uns auch über Empfehlungen. Wir freuen uns auf liebe Worte. Wir freuen uns auf ein paar Hinweise und so. Immer her damit. Und ich würde einfach direkt mal reingrätschen. Ja, ich stell dir meinen ersten Klappentext vor.
Ich bin gespannt.
Und zwar ist das Buch vom Verlag Blend Velvet. Sagt mir persönlich noch nichts, habe ich zum ersten Mal gehört.
Oh, meinst du Blanc Valais?
Oh, ja, siehst du, danke.
Ich habe aber gerade Velvet.
Ich kann nicht Französisch.
Ich auch nicht, aber ich glaube, es wird so ausgesprochen.
Okay. Und zwar, als mehrere schwarze Flugobjekte über dem chinesischen Luftraum auftauchten, hält die Welt den Atem an. Hat die chinesische Regierung ihre Drohungen wahrgemacht? Werden sie Taiwan angreifen? Das Weiße Haus in Aufruhr und der amerikanische Präsident kurz davor, die Flotte zu alarmieren. Erst in letzter Sekunde kann eine Klimawissenschaftlerin diesen Angriff abwenden. Denn sie erkennt sofort, dass da keine Kampfdrohnen am Himmel aufsteigen. China will kein Land angreifen. Es will die Macht über das Weltklima an sich reißen. Noch ahnt niemand, dass dies erst der Beginn einer noch viel dramatischeren Entwicklung ist. Finde ich, ist ein unglaublich, also ich liebe auch solche Bücher. Ich liebe Dystopien, ich liebe Krisen und alles drum und dran. Und das ist gar nicht so abwegig.
Nö. Nee, es klingt, also ich hatte schon allein vorm Zuhören so ein bisschen so ein Bauchschmerzgefühl. Aber klingt sehr gut. Verrat mir den Namen.
Das Buch heißt Celsius, also die Gradzahl, von Mark Elsberg, der auch schon Zero und Co. geschrieben hat. Auch Blackout, die Bücher habe ich gelesen, ich habe sie geliebt. Blackout, da geht es zum Beispiel darum, dass halt alle Energienetze in Europa überspannt werden, dass die Welt ohne Strom ist. Ja. Du kannst nicht mehr tanken, du kannst nichts mehr. Du kommst nicht mehr voran.
Gruselig, oder?
Das ist, also es ist wirklich einfach eine Dystopie, die auch möglich wäre. Fand ich unglaublich interessant. Mal weg vom Fantasy zu hin ein bisschen Science-Fiction-Thriller.
Ja, also es klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe tatsächlich noch nie was von ihm gelesen. Mir sagen die Buchtitel tatsächlich was, aber ich habe noch nie was von ihm gelesen. Ich lese aber tatsächlich auch sehr gerne Dystopien. Also es ist noch nicht, ist nicht weit entfernt, dass ich vielleicht irgendwann mal auch ein Buch von ihm zur Hand nehmen werde. Klingt sehr spannend.
Von Blackout gibt es sogar eine Serie.
Es gibt sogar eine Serie? Okay.
Von Blackout.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre sehr überfordert, wenn Strom ausfallen würde und Internet.
Meine Echsen würden frieren.
Das zum Beispiel, aber auch so im Sinne von so, ich habe nicht so viele Kerzen hier im Dunkeln. Ja, weiß auch noch nicht. Ne?
Also das Wichtige ist, wenn du mitkriegst Stromausfall und irgendwie richtig großes Problem, mach deine Badewanne mit Wasser voll, weil du kriegst auch kein Wasser mehr. Solange du noch Wasser im Tank hast, pumpt die voll, pumpt dir so viel Wasser, wie du hast, ab in Flaschen, in Kanistern, allen drum und dran. Wenn der Stromausfall dann da ist, dann werden die Pumpen auch nicht mehr nachversorgt. Hol das raus, was noch in die Leitung ist.
Ja. Alle mit den Pro-Tipps hier.
Also, wenn ich könnte, wäre ich Prepper.
Oh, Prepper, Anne. In deinem nächsten Leben dann, Anne.
Ja.
So.
Ja.
Soll ich mal einen ganz großen Bruch geben?
Ja, bitte.
Meinem Klappentext der Woche. Mhm. Und zwar, Schwert oder Kaffee? Das ist hier die Frage. Viv, eine wilde und tapfere Ork-Kriegerin, ist nach Jahren voller Abenteuer und Fairnisse des Kämpfens müde geworden. Sehr zum Unwillen ihrer Gefährten beschließt sie, das Schwert an den Nagel zu hängen und dafür ein Kaffeehaus zu eröffnen.
Geil.
In der Hafenstadt Thune setzt sie zusammen mit dem Hobbit Cal ihren Plan in die Tat und lockt mit dem exquisiten Getränk schon bald Krieger, Zwerge und Wesen jeglicher Art an. Und leider auch den bösen Elf Fenus, der von Viv ein geheimnisvolles Artefakt stehlen will. Eines Nachts steht das Kaffeehaus in Flammen und auch wenn Viv sich mittlerweile in den Succubus Tandri verliebt hat, ist sie alles andere als eingerostet und nimmt den Kampf auf.
Klingt auch nett.
Ja, vor allem witzig. Ja, ich muss so lachen, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber doch, ich glaube, du trinkst auch sehr gerne Kaffee. Ich trinke auch sehr gerne Kaffee, wobei wahrscheinlich jeder Kaffeetrinker das, was ich trinken würde, nicht als Kaffee bezeichnet, aber darüber reden wir nicht. Ne?
Weil wir haben Schaum und. Also, wir haben eine Siebträgermaschine.
Okay.
Also, wir lieben Kaffee.
Ja, ich trinke gern Kaffee, ich mag gern Fantasy-Romane, also war das eine richtig coole Kombi. Das Buch heißt Magie und Milchschaum von Travis Baldry, ich hoffe, so wird er ausgesprochen, geschrieben. Ich habe auch nichts dazu gefunden, ob er schon andere Romane geschrieben hat. Ich habe soweit nichts weiteres gefunden. Ich habe nur gesehen, dass es ein Folgeband geben soll, der Bookshops and Bone Dust heißen soll.
Schön.
Das Buch ist noch nicht erschienen. Das kommt erst in ein paar Tagen raus, und zwar am 18. Mai.
Das ist mein Geburtstag.
Na, gucke mal einer an.
Schau mal einer, guck.
Ja. Fand ich ganz interessant, weil es halt so auch so ein Stilbruch ist, ne? Weil ich habe noch nie darauf irgendwas dazu gelesen, ob es im Fantasy-Roman Großkaffee gibt, so.
Ich glaube, das würde ich mir mal auf eine Liste packen. Ich weiß noch nicht, also so, ich finde es interessant, aber so ganz gehuckt hat es mich nicht. Ich finde die Idee witzig, muss ich sagen. Ja. Ich würde mir das mal auf die Liste packen.
Also ich bin auch gespannt, ne? Also die Idee fand ich unglaublich charmant und witzig, die Vorstellung davon. Ich werde es aller Voraussicht lesen. Ich bin sehr gespannt, worauf es dann hinausläuft, ne? Also was so der Turning Point wird und was dann noch weiter passiert, außer dass sie dann den Kampf aufnimmt, ne? Also was dann noch so nebenbei alles ist. Aber ja.
Okay. Mein zweites Buch, was ich dir mitgebracht habe.
Ja.
Das ist schon erschienen am 3.4. Das andere auch schon, habe ich vergessen mitzusagen. Und zwar, stell dir vor, auf dem Weg im Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gefüllt mit all den Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesen Ort zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die Möglichkeit, all das zu ändern, was sie aus der Bahn geworfen hat. Aber kann sie einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist?
Ich weiß tatsächlich, welches Buch es ist.
Das ist die Mitternachtsbibliothek. Also,
genau. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das tatsächlich auch auf meiner Leseliste ist, weil ich das auch sehr interessant fand. Also nicht auf meinen Klappentexten, die ich vorbereitet habe, aber es steht tatsächlich unter anderem auch auf meiner Leseliste. Wobei ich glaube oder ein bisschen Bammel habe, dass ein sehr dunkles, düsteres, aber also so, ne, die Thematik ist ja sehr schwer, muss man jetzt so sagen, ne?
Also da. Ich habe heute sehr schwere Thematiken mitgebracht, oder?
Ja. Und meanwhile ich mit meinen Orks und Kaffeetrinkern, aber ja.
Das Ganze, das Buch Die Mitternachtsbibliothek ist von Matt Haig und ist vom Drömer Verlag, ist dort erschienen und ist seit dem 3.4. draußen. Mhm.
Sehr, sehr. Also ich fand den Klappentext damals, als ich das über das Buch das erste Mal gehört habe, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da muss man aber auch wirklich in der Stimmung für sein, für so ein Buch. Das kann man nicht mal eben so weglesen, glaube ich.
Das ist was, wo du die Ruhe brauchst und glaube auch im Reinen mit dir selbst sein kannst, um das wirklich auch zu verarbeiten. Ja, genau. Okay, welchen Klappentext hast du noch mit?
Okay, 7 Freunde, rücksichtsloser Ehrgeiz, ein geheimnisvoller Todesfall. Oliver Marks bekommt immer nur die Nebenrollen. Trotzdem ist der junge Schauspieler glücklich, am renommierten De Lecher College, einer abgeschiedenen Welt mit flackernden Kaminfeuern und ledergebundenen Büchern. Die 7 Studenten seines Jahrgangs sind eine eingeschworene Gemeinschaft, besessen von Schauspielerei und von Shakespeare. Die Rollen, die sie auf der Bühne verkörpern, legen sie auch privat nicht ab. Mitläufer, Verführerin, Held. Der charismatische Richard gibt den unberechenbaren Tyrannen. Doch eines Tages treibt einer der Freunde tot im College-See. Die anderen stehen vor einer schwierigen Wahl. Sollen sie der Wahrheit ins Auge sehen oder weiter ihre Rollen wahren?
Oh, so ein bisschen wie ein Teenie-Film, wie Scream damals noch.
Das Buch heißt If We Were Villains, wenn aus Freunden Feinde werden.
Das hatte ich sogar auch als Überlegung für einen Klappentext. Oh Gott.
Ist auch noch nicht erschienen. Er erscheint in 20 Tagen am 24. März im Penguin Verlag. Oder Penguin Verlag? Nee, Penguin. Und das Interessante an dem Buch, geschrieben wurde es von M.L. Rio. Ganz interessant dazu oder interessante Notiz an der Seite, das Buch erschien schon mal auf Deutsch. Also das ist 2017 schon auf Deutsch erschienen unter einem anderen Namen und zwar Das verborgene Spiel. Sie haben es quasi nochmal. Also die Übersetzung scheint auch die gleiche zu sein. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendwas anders ist. Das Cover ist natürlich anders und der Titel. Ich finde das Cover vom jetzigen Buch sehr, sehr schön. hat mich dazu verleitet, mir das mal näher anzugucken. Und es ist die Kindle-Variante ist tatsächlich auch oder die digitale Variante ist relativ günstig mit 3,99 €. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch mal zur Gemüte führen.
Ich glaube, das wäre ganz schön, auch wenn das erst in 2 Wochen rauskommt, dass wir das uns auf jeden Fall mal auf die Liste packen, weil wir können gemeinsam mit der Community rätseln. Wer war der Mörder?
Ja.
Das finde ich unglaublich cool.
Ich bin ja ein unheimlicher Sherlock-Krimi-Fan und sowas reizt mich immer sehr. Mhm. Ich liege immer falsch. Oder manchmal auch richtig. Immer ist vielleicht übertrieben, aber seltenst richtig, sagen wir es mal so.
Ja. Aber ja. Okay, ich bringe dir meinen letzten Klappentext mit, sozusagen. Ja. Ich sag so viel und wird ein bisschen anders. Oh. Also zu dem, was ich dir jetzt vorgestellt habe, ja? Mhm. Mit allem hätte Lily Campbell gerechnet, aber nicht damit, dass sie eine Hexe ist. Von ihrer Grandma erfährt sie, dass uralte Magie in ihr schlummert und um diese zu trainieren, soll sie die Ravenclaw Academy besuchen. Zwischen Hexensprüchen, mystischen Legenden und sagenumwobenen Wesen muss sich Lily nun in dieser neuen Welt zurechtfinden. Dabei gerät sie immer wieder mit dem leider viel zu attraktiven Jason aneinander, der ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Aber schon bald wird klar, dass auf Ravenhall nicht alles so ist, wie es scheint. denn Lili kommt mit einer dunklen Verschwörung auf die Spur, die das Erbe der Hexen tiefgreifend zu verändern droht. Das Ganze, der Name ist schon gedroppt, Ravenhall Academy, ist ganz frisch rausgekommen und ist direkt auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste gesprungen.
Oh, wow.
Und sieht auch richtig hübsch aus. Also ich habe es schon hier, weil ich habe sowieso auf dem Plan gehabt und hoffe einfach, dich mit diesem Buch zu bezirzen, dass das unser nächstes wird.
Bezirzen?
Ja, es ist wirklich, es klingt so wie ein, ja, wie ein leichter Jugend-Fantasy-Roman. Das Buch ist im Carlsen Verlag erschienen und von Julia Kuhn geschrieben.
Hm. Mit Hexen kriegst du mich ja immer, muss ich gestehen. Also Hexen ist tatsächlich meine Thematik und ich hoffe mal, dass sie schön umgesetzt wird. Es gibt ja doch sehr langweilige Umsetzungen von der Thematik über Hexen und um Hexen, aber auch manchmal echt schöne und fantasievolle Sachen. Aber ja, Hexen ist immer, mag ich sehr gerne als Thematik in Büchern.
Mhm. So eine leicht Liebesgeschichte. Ich hoffe nicht, dass sie sich direkt wieder nackt ausziehen und aufeinander springen, sondern dass das einfach sich auch wirklich so ganz leicht anbahnt und bitte auch dabei bleibt. Und ja.
Ja, das wäre mal ganz nett. Ich muss nicht immer lesen, wie alle sexuell aktiv sind. Aber gut, andere scheinbar schon. Ich weiß es nicht. So, soll ich dir meinen letzten Text noch vorstellen?
Ja.
Dann sind wir damit einmal durch. Kurz vorweg, das Buch ist tatsächlich schon erschienen am 28. April. Der Klappentext lautet wie folgt. Eigentlich sollte es ein spaßiger Ausflug werden. Red ist mit 5 Freunden losgefahren, um Spring Break zu feiern. Doch unterwegs bleibt der alte Campingbus liegen und sie stecken mitten im Nirgendwo fest. Kein Empfang, keine Aussicht auf Hilfe. Und es kommt noch schlimmer, denn draußen im Dunkeln lauert jemand. Sobald sie den Bus verlassen, schießt er auf sie. Seine Behauptung, jemand aus der Gruppe verheimlicht etwas. Doch wen meint er? Alle sind gezwungen, ihre brisantesten Geheimnisse preiszugeben. Die Spannung innerhalb des Campers steigt. Und nicht alle werden die Nacht überleben.
Oh, das könnte ein richtig guter Horror-Thriller-Film werden, nach meinem Geschmack.
Oder? Habe ich auch gedacht. So, ich bin sehr gespannt. Ich hatte dir ja vorhin gesagt, welches Buch ich aktuell lese. Und zwar von Holly Jackson, Good Girl, Bad Blood. Und das ist quasi das Buch, was von ihr erschienen ist als neuestes Buch. Und zwar heißt es Five Survive, Locked Room Thriller, eingesperrt in einem Campingbus. Und ich habe es tatsächlich auch schon hier liegen, weil ich den Stil von Holly Jackson sehr, sehr gut finde, weil der sehr schnell ist, sehr schnell geschrieben ist. Kurze Kapitel, zack, 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 da geht's Schlag auf Fall. Man muss natürlich dafür Abstriche machen in den Beschreibungen. Ne? Also sie ist jetzt kein, wie zum Beispiel Mara Wolf, keine Autorin, die sehr viel umschreibt und sehr fantasievoll umschreibt, sondern sie ist ganz direkt und plain. Zack, zack, zack. Und ich kann mir vorstellen, dass aber die Thematik, die in dem Buch ist, doch sehr, dass das einfach passend zu ihrem Schreibstil auch ist, ne? So eine rasante, brisante Story und mit viel Turns und Twists und man weiß nicht, was nun Phase ist, weil ich glaube, niemand hat sich bisher in so einer Situation befunden. Aber ich bin sehr gespannt drauf, tatsächlich.
Klingt auf jeden Fall spannend. Okay, was wäre dein Favorite? Welches würdest du für die nächste Woche sehen?
Eigentlich alle. Also ich muss sagen, die haben mich alle sehr gut abgeholt. Wobei ich aus meiner aktuellen Gefühlswelt, auch wenn ich sehr gern lesen wollen würde, gerade glaube ich, die Mitternachtsbibliothek nicht überstehen würde, aufgrund ihrer Thematik. Könnte ich das, glaube ich, gerade aktuell nicht lesen, auch wenn es auf meiner Leseliste steht und ich es sehr gerne irgendwann mal lesen möchte. Wäre das ein Buch, was ich gerade nicht vertragen oder ertragen könnte.
Ich bringe es einfach noch mal in 2 Monaten mit. Als
das ist eine gute Idee, ja. weil ich es trotz alledem sehr, sehr spannend finde. Ich kann ja nur von deinen, weil eigentlich natürlich alle, die ich mitgebracht habe, würde ich gerne lesen. Aber so von denen, die du mitgebracht hast, wäre jetzt so aktuell für mich
Celsius war sehr gut. Mhm. Aber ich muss gestehen, mir hat die Hexenthematik ist mir eher ans Herz gewachsen, weshalb ich mich wahrscheinlich eher für dieses Buch entscheiden würde.
Ja. Das ist, dann gehe ich auch
Ravenhall Academy.
Genau. Ich glaube, das wird, wenn wir uns dafür entscheiden, ein leichter Lesestoff. Und es ist halt auch gerade, viele lesen das gerade. Von daher ist der Austausch natürlich dann extrem spannend. Also ja. Platz 2 Spiegel-Bestseller, das musst du erstmal schaffen. Ja. Das ist halt auch eine Ansage. Also definitiv. Von deinen Büchern würde ich das Theaterstück nehmen.
If We Were Villains.
Genau. Aber das kommt erst raus.
Genau, das kommt erst Ende Mai kommt das tatsächlich raus.
Okay, aber dann lass uns das doch mit auf die Liste packen. Bring das Ende Mai nochmal mit.
Bring das Ende Mai nochmal so überrascht, wenn ich das vorlese, ja?
Oh. Das ist super gut. Also als Streamerin, ich spiele viele Spiele. Nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren habe ich das meiste vergessen vom Spiel. Ist super. Praktisch. Ja. Kannst du noch mal erleben.
Ja, also geht mir ähnlich so. Also ich habe auch einen Hirn wie ein kleines Sieb, aber ja.
Läuft. Okay. es war unglaublich toll, dich mit dir auszutauschen. Nächste Woche dann mit Ravenhall Academy, jedenfalls der ersten Hälfte, je nachdem, wie weit wir kommen. Ganz entspannt. Dann wird die Folge wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer.
Ja.
Wir sind jetzt bei stolzen 1 Stunde 40. Wir hatten Sorge, dass wir nicht mal eine Stunde voll bekommen.
Aber also da muss man natürlich auch sagen, wir sind auch sehr intensiv auf Wicker Creed eingegangen. Ne? Und es gab ja auch viel zu besprechen bei Wicker Creed. Also es ist ja nicht so eine nur so oberflächliche Schnell-Schnell-Geschichte, sondern da steckt ja super viel dahinter. Also da ist ja wahnsinnig viel in diesem ersten Buch der Trilogie beinhaltet, worüber man sprechen kann.
Definitiv.
Und wir haben mit Sicherheit auch Dinge ausgelassen, die vielleicht auch noch mal hätten besprochen werden können. Ich nehme ganz stark an, dass die nächsten Folgen einfach ein bisschen kürzer werden, was ich auch ganz angenehm, glaube ich, finde, weil wir halt dann vielleicht einfach noch nicht so weit sind. Oder vielleicht sind wir dann auch schon weiter. Mhm. Wer weiß das schon so genau, ne? Mal hat man ja gute Lesezeiten, mal hat man schlechte Lesezeiten.
Ja.
ich musste gerade an die
Titelmelodie. Ich sehe mein Buch, lese gute Zeiten.
Okay, wir reden nicht gut, dass wir die gleiche Assoziation hatten. Aber ja, ich glaube, dass die nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall ein bisschen kürzer werden.
Ja.
Es war mir ein inneres Kuchenessen, Anne.
Es war mir ein inneres Blümchen pflücken.
Ha, wir haben mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe noch so viel mit dir zu bereden. Buchschnitte, Bücher horten statt Bücher kaufen und lesen. Ja. Was sagt das Cover über ein Buch aus und Co.? Das werden wir nicht alles in einer Folge besprechen. Das kommt so alles nach. Es sind so viele Themen. Booktalk, Toxizität von Booktalk und Co. Fabi, das werden wundervolle Folgen.
Ich glaube auch. Bevor wir uns verabschieden, wo findet man dich denn nochmal zusammengefasst auf Social Media? Oder wo findet man uns auf Social Media?
Ihr findet uns auf jeden Fall überall unter Lesezeiten, auf Instagram, auf Twitter, TikTok möchte ich auch noch ganz gerne mit voranbringen. das wird alles noch gefüttert. Findet ihr dann auch alles irgendwo jetzt beschrieben, je nachdem, wo ihr gerade zuguckt.
Irgendwo links, rechts.
Genau, irgendwo werdet ihr das finden. Wir werden das alles verlinken. Uns einzeln findet ihr auf den üblichen Kanälen unter eine via Lasker oder auch Ifraldis mit YVRLDIS. Kann man nicht. Das ist jetzt nicht das Beste. Wobei wir auch nochmal auf deinen Namen eingehen müssen, weil dein Name kommt vom Buch.
Ja, tatsächlich
das,
ja.
Das machen wir vielleicht nächste Folge.
Ja, vielleicht lesen wir auch irgendwann das Buch noch. Also ich kenne es ja schon, ich weiß nicht.
Ja, das wäre auch nochmal spannend.
Ja.
Gar nicht so verkehrt. Wir danken euch fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüss.